Nicht weiter?
Nee, wegen GEMA.
Ach so. Das ist doch egal, wenn du das selber singst. Oder bist du bei der GEMA? Hast du dich jetzt endlich angemeldet bei der GEMA?
Ich? Ja, das bringt's. Ich sollte mich bei der VG Wort anmelden, so viel wie ich rede.
Zum 554. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir sind heute mit unserem schwarzen kleinen Bus unterwegs und retten hier die Welt. Denn wir sind das A-Team. Mit mir hier als Hannibal Smith. Ich wollte jetzt Lecter sagen, das wird nichts. Robert Krüger.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und der Herr mit dem Irokesenschnitt, das ist dann wohl Stefan Giesbett in seiner Paraderolle als B.A. Barack.
Das ist richtig, mein Freund.
Ich sehe, du kennst dich aus im Franchise.
Ja, das ist schon so das, was ich früher an diesen amerikanischen Serien am häufigsten geschaut habe.
Und es war immer fantastisch, dass es eine Serie ist, wo in jeder Folge wie bekloppt mit Maschinengewehren und Zeug rumgeschossen wird, aber nie jemand zu Tode kommt.
Es wurde ja nicht mal jemand verletzt.
Naja, also zumindest wurden sie immer so benommen gemacht, dass sie dann nicht mehr weitergekämpft haben.
Genau, ja.
Sie haben sich immer so mit Autos ganz spektakulär überschlagen und dann hat man aber immer noch so im Wegreißen der Kamera gesehen, wie dann doch noch zwei Leute aus dem überschlagenen Auto, was auf dem Dach liegt, so rauskrabbeln und so ja, wir haben genug und dann so weggehen.
Wegrennen. Oder sie zerschießen irgendwie eine Bar und auch das da. Ich kann mich an Szenen erinnern, wo sie die Flaschen in der Bar zerschießen und den Spiegelwand dahinter nicht.
Nice.
Oder dann in der zweiten Runde irgendwie so erst alle Flaschen und dann nochmal die Spiegelwand. Ja. Ja, und auch diese Sachen, die sie da immer gebaut haben, das fand ich total cool.
Genau.
Ja, aber du hast das neue A-Team geschaut. Worum ging's?
Naja, um das Gleiche, worum es immer ging. Nee, eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen so eine Origin-Story. Das wusste ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig. Ich hatte diesen A-Team-Film seit ewigen Jahren vor mich hergeschoben. Der ist ja von 2010. Und genau wie du ging es mir auch so, dass ich dachte, so das sind so Helden meiner Kindheit. A-Team hat man immer im Fernsehen geguckt als kleiner Junge. Und deshalb muss ich den irgendwann gucken, auch wenn man dann so vernichtende Kritiken gehört hat. Und
ich habe ihn ja auch schon geschaut und sogar hier besprochen.
Echt?
Wenn ich die unserer Webseite glauben darf. Aber ich kann mich halt an nichts erinnern.
Ja, sehr gut. Ich konnte mich auch nicht erinnern, dass den hier schon mal jemand besprochen hat, aber du hast gesagt, irgendwie Christoph hätte es auch schon mal.
Der Christoph erwähnt. In einer Folge und Martin und ich in einer anderen.
Ist ja lustig. Siehst du? Naja, ich habe den halt irgendwie so vor mir hergeschoben, weil ich dachte, naja, also gucken muss ich das mal irgendwann, aber soll ja nicht so gut sein und naja, dann guckst du es jetzt.
Muss nicht jetzt.
Und jetzt war halt irgendwie mal so ein Abend, wo ich irgendwie Lust und Laune drauf hatte.
Mhm.
Und irgendwie ist er mir beim Durchscrollen im Netflix dann in die unter den Cursor gerutscht und habe ich gedacht, ach komm, dann guck's ihn jetzt an. Und ja, so war das. Und wir haben also Liam Neeson als Hannibal Smith und
ich hätte wieder Lecter gesagt.
Genau, ja. Nein, damit hat er auch nicht so richtig viel
anderes, ja. Auch recht erfolgreiches Franchise.
Ja, das schon, aber jetzt nicht in diesem Fall. Und dann haben wir Bradley Cooper als Templeton Peck, also Faceman. Und die anderen beiden Darsteller sind jetzt nicht so wahnsinnig berühmt. Charlton Copley spielt den Murdoch und Quentin irgendwas, Rampage sowieso, Quentin Rampage Jackson, das ist ein Spitzname da in der Mitte, spielt quasi die B.A. Baracus-Figur. Der ist wohl so UFC-Fighter, wenn ich das richtig gelesen habe. Also so komischer, Haut drauf wie nix. Also in den Hauptrollen mit Liam Neeson und Bradley Cooper eigentlich relativ gut besetzt. Jessica Biel spielt so eine Militärfigur, die den da irgendwie erst freundlich, dann nicht freundlich und so weiter immer hin und her gesonnen ist. Der Rest sind so mehr oder weniger No-Names. Und es ist ein kleines bisschen so eine Origin-Story von dem A-Team, weil wir haben ja immer in der Serie gehört, dass sie irgendwie unehrenhaft aus dem Militär entlassen worden sind und eigentlich waren es mal irgendwie Army Rangers und voll die Spezialeinheit und so, aber sind eben jetzt Freelancer und werden vom Militär gesucht und müssen immer so ein bisschen undercover bleiben und ja, deshalb.
Aber sie helfen denen, die sich
selbst. Aber sie helfen denen, die sich nicht selbst helfen können, genau so. Und jetzt erfahren wir mal, wie das damals gelaufen ist, sozusagen. Das ist so ein bisschen das, was der Film jetzt versucht einzulösen, was die Serie ja eher nie aufgelöst hat. Indem wir eine Geschichte kriegen, wo die sich am Anfang erstmal kennenlernen, also gleich in der Eröffnungssequenz lernt Hannibal BA kennen und die kennen sich noch nicht. Das ist dann so der erste Moment, wenn du jetzt unvoreingenommen in den Film gehst, wo du natürlich die Figuren schon kennst und dann feststellst, oh, die kennen sich ja gar nicht. Wann spielt das denn? Wo sind wir denn hier? Und dann erleben wir mit, wie sie da einen Auftrag machen im Irak, bei dem sie gelinkt werden und dann eben aus dem Militär rausfliegen und dann versuchen sie ihre Unschuld ein bisschen wieder unter Beweis zu stellen und sozusagen das wieder gerade zu richten, ihren Ruf wieder zu reinigen und ihren Namen wieder herzustellen. Wir wissen ja alle in der Serie, wie es dann später war, also dass es nicht sein kann, dass sie es hinkriegen, aber irgendwie kriegen sie es natürlich doch hin, aber wenn am Ende vielleicht doch nochmal gelingt oder nicht, oder jedenfalls, wie es ausgehen muss, dass sie am Ende gesuchte Verbrecher sind und eben nicht öffentlich auftreten können. Wissen wir ja alle, aber wie es dazu kommt, das erzählt uns dann halt dieser Film.
Mhm.
Und ja, währenddessen ist es ein Actionfilm, dessen Drehbuch nicht so recht weiß, wo es hin will. Das ist der ganze Plot und alles, das ist so ein Durchhecheln von so Setpieces und so Plotpoints, die einfach, das müssen wir auch noch rein und das muss auch noch rein und dann müssen wir hier noch was in die Luft sprengen und da muss einer an einem Haus runterrennen und dann müssen wir unbedingt noch nach Deutschland und Verfolgungsjagd, ganz wichtig, und das geht alles hin und her und ach ja, mit einem Panzer aus einem Flugzeug springen wäre
noch
geil. Genau,
das war doch im Trailer drin, ja?
Ja, und das sind also alles so für sich genommen alles ziemlich gut aussehende Action-Dinger. Das mit dem Panzer sieht nicht ganz so gut aus. Da merkt man die CG doch sehr deutlich. Aber insgesamt, das hält alles nicht so recht zusammen. Also es ist so all over the place. Man fragt sich, ob nicht weniger mehr gewesen wäre und das alles ein bisschen in ein etwas strikteres Drehbuch gießen, dann hätte das vielleicht ein spannenderer Actionfilm werden können. Aber nichtsdestotrotz, man will ja vom A-Team, will man ja erstmal diese Inner-Team-Dynamik so haben. Also hier BA will nicht in ein Flugzeug und Murdoch ist ein bisschen wahnsinnig und Face muss natürlich dauernd irgendwie Frauen bezirzen und so. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Budgetfrage. Das ist mir ja auch bei Star Trek schon mal ein paar Mal so ein bisschen aufgestoßen, dass so die Filme, wenn sie dann so ein Riesenbudget haben und in 90 Minuten irgendwas Beeindruckendes machen müssen, dass sie sich dann sehr auf die Action werfen, sowohl bei Star Trek als jetzt auch hier im A-Team, und dass man das dann übertreibt. Und das, was die Serie ausgemacht hat, weil die damals nicht so viel Budget hatten und deshalb eher mal auch so Phasen hatten, wo sich mal in Ruhe unterhalten wurde und wo
geplant wurde
und dann eben diese Phase, wo sie dann immer diese absurden Dinge gebaut haben und so. Das hat man hier versucht, so ein kleines bisschen mit reinzubringen, aber hat dann das nicht so richtig, also es gibt so in der großen Schlussszene, die findet auf einem Containerschiff statt, da gibt es vorher so, jetzt planen wir, wie das ablaufen muss, wenn der Gegner kommt und wie wir die dann überraschen und so, und da ist so eine ganz kurze Plan- und Bauphase drin, aber das sind wenige Sekunden. Und danach entspinnt sich ein riesiges Finale von 10 Minuten oder so, was komplett in vollkommen absurder Action untergeht. Es ist auch wirklich am Ende nicht mehr der Überblick zu behalten, wer jetzt wo, mit wem und warum und wieso und wer lebt noch und wer ist schon tot und so. Es ist komplett unübersichtlicher Bullshit. Und da wäre weniger deutlich mehr gewesen. Und das ist an vielen Stellen in dem Film so, dass diese dieses Zwischenmenschliche in dem Team, das funktioniert noch ganz gut, aber ansonsten hat man alles in der Action ertränkt und das ist ein bisschen schade,
okay.
Aber trotzdem ist es nett, einfach jetzt dann mal, wenn man A-Team früher mal geguckt hat, dann einfach zu gucken, okay, was haben die sich jetzt da ausgedacht, wie die sich damals kennengelernt haben sollen und wie das damals dazu gekommen ist, dass BA nicht so gerne fliegt und vor allen Dingen nicht mit Murdoch und
ja, und das ist lustig. Genau, und ich finde es halt auch schön, auch heute dann nochmal die Charaktere von damals anzuschauen. Weil die Serie geht, glaube ich, die kann man nicht mehr so gut gucken.
Wahrscheinlich nicht, nee. Es gibt eine Post-Credit-Scene, wo zumindestens Dwight Schultz, also der Original Murdoch und der originale Face, von dem ich jetzt gerade leider den Namen vom Schauspieler nicht weiß, die tauchen da nochmal auf in so einer Cameo-Szene ganz am Ende hinter den Credits. BA hatte keine Lust, nochmal aufzutauchen, also Mr. T, weil er fühlte sich so verbunden mit der Figur des Mr. T, dass er jetzt, wenn er ihn nicht selber spielen darf, dann will er da nicht auftauchen. Und der Schauspieler, der den Hannibal gespielt hat, ist schon 1994 gestorben. Der konnte jetzt natürlich in 2010 nicht da cameoisieren, aber die anderen beiden sind aufgetreten, was ich ganz lustig fand.
Ja, das ist cool.
Und es sind so lauter so kleine Dinge irgendwie. Es gibt eine Szene, wo Murdoch in so einem Irrenhaus sitzt mal wieder und dann einen Film vorführt. Und das ist Teil eines Plans, den ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Und man sieht über die Schulter einer anderen Protagonistin quasi so die Credits von dem Film loslaufen. Und der erste Name, der eingeblendet steht, ist Reginald Barclay. Und da dachte ich so, was, stopp, halt, kennst halt, du doch, halt. Gell? Ja, und Reginald Barclay ist halt die Figur in Star Trek, die der Schauspieler, der in der A-Team-Serie den Murdoch gespielt hat, also Dwight Schultz, war ja auch ein Regular in Star Trek Next Generation und später auch in Voyager und auch in DS9, glaube ich. Dieser Schauspieler also hat in Star Trek eine Rolle und die heißt Reginald Barclay. Und dieser Name steht in der Eröffnungssequenz von dem Film, den dieser neue, von einem anderen Schauspieler gespielte Murdoch jetzt gerade projiziert. Da habe ich so, was? Knoten im Kopf.
Und sehr schön, das gefällt mir gut, sowas.
Später in den Trivias gelesen, dass in diesen Credits, wenn man genauer hinguckt, noch zwei andere Namen sind. Und zwar andere Serienfiguren, die auch der Typ, der in der Originalserie den Face gespielt hat und der Typ, der in der Originalserie den Hannibal gespielt hat. Von den beiden sind auch noch zwei Protagonistennamen von Serienfiguren, die sie gespielt haben, in diesem Vorspann drin, aber die habe ich nicht erkannt. Aber Reginald Barclay ist mir sofort ins Auge gesprungen und ich dachte so, was macht der Name denn hier? Das fand ich sehr lustig.
Sehr schön.
Wahrscheinlich hat der Film noch zig andere lustige kleine Easter Eggs, die ich nicht gesehen habe.
Ja, aber müssen wir wahrscheinlich halt wieder dann 2-3 Folgen gucken und dann nochmal da reingucken, dann erkennt man wieder sein oder andere.
Ja, aber dafür ist der Film dann, also ich meine, das macht einen schlechten Film natürlich nicht besser. Das ist vielleicht ein lustiges Randnotiz, aber mehr dann auch nicht.
Ja, vielleicht reicht es auch irgendwo auf einer IMDb oder sonst irgendwo, das mal durchzulesen, um mal zu gucken, was die so dazu schreiben.
Genau.
Ja.
Ja, also A-Team, wie gesagt, für Fans der Serie damals, wenn man nochmal so einen Nostalgie-Flash haben will, dann kann man das machen, es tut nicht weh, aber so als Actionfilm für sich genommen, fragt man sich schon, was Bradley Cooper und Liam Neeson, ob die nichts Besseres zu tun hatten zu diesem Zeitpunkt oder ob die sich echt mehr erwartet haben.
Vielleicht sind die auch Fans.
Oder die sind auch Fans, das wäre die sympathischste Antwort.
Hättest du nicht, wenn du jetzt ehrlich, also wenn du gefragt worden wärst, ob du die Rolle von BA spielen würdest, hättest du doch auch nicht Nein gesagt, oder?
Hätte ich mich blackfacen müssen, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber ansonsten, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob ich die Rolle von Murdoch spielen will, das hätte ich sofort gemacht.
Na, siehst du?
Oder Face, ich meine, ich sehe einfach so gut aus, das könnte ich auch. Könntest du mich auch.
Jetzt gleich mal hinter die Bar.
Ja, da komme ich mit.
Möchtest du noch Punkte geben, bevor wir.
Ja, vielleicht so 5,5 oder so.
Oh. Das ist aber schon vernichtend. Ich werde halt mal in die Sneakpot-Folge reinhören, nachher. Mal schauen, was wir damals gegeben haben.
Würde mich auch interessieren. Ich glaube, ich werde die auch mal anhören nochmal.
147, glaube ich, oder so.
So.
Ah, ja.
War der Vakuumstopfen auf meinem Wermut?
Das bringt uns direkt zur Droge der Wahl.
Das bringt uns direkt zur Droge der Wahl. Und ich stelle fest, ich habe keinen Jigger hier. Das wird jetzt also Free Pour.
Ach, Jigger. Jigger. Jigger ist, wenn du Gäste hast. Nicht, wenn du der beste Gast bist.
Ja, aber vielleicht möchte ich ja trotzdem, dass es einigermaßen schmeckt.
Ja, dann schmeckst du halt so lange ab, bis es passt.
Dann ist das Glas gelaufen. Was machst du dir?
Ich mache erstmal Eis. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe hier auch Wermut stehen. Ich bin in letzter Zeit sehr viel in Richtung so Martinez unterwegs.
Hm. Hattest du letztens schon, als ihr über die ESA geredet habt, ne?
Ja, meine ich nämlich auch.
Also ich habe mal wieder Negroni gemacht. Das klingt jetzt so, als ob wir dauernd Negroni trinken. Machen wir ja irgendwie auch. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, schon seit unserem Holland-Urlaub keinen Negroni mehr getrunken.
Oh. Und da hast du ihn ja mit Blutwurst getrunken. Nee, mit Blutwein. So.
Richtig.
Und oh Gott, ey, was ist denn heute los?
Und das noch vor dem Alkohol.
Ja.
Deshalb ist jetzt mal wieder fällig. Und ich habe jetzt einfach einen ganz klassischen Negroni gemacht. Glaube ich, ein bisschen auf der Gin-Seite. Aber das gibt es ja sicher so. Und gestern hatte ich einen Portwein, nee, es war vorgestern Abend, einen Portwein Old Fashioned. Oh. So, eigentlich war es ein Bourbon, also ein Bourbon-basierter Old Fashioned
ja?
mit Portwein und Maple-Sirup, wie heißt das auf Deutsch? Ahornsirup.
Ahorn, ja.
Oft als Süßung und dann noch ein bisschen hatte ich die OK-Tropfen von KSR drin. Und das ist ein fantastischer Drink. Das war sehr, sehr lecker.
Ja.
Aber die wäre mir jetzt für heute doch zu aufwendig gewesen mit 4 Zutaten und Gedöns und rühren und hier alles am Computer.
Ja, und hin und her laufen, ja. Ja. Bei mir ist es jetzt nun doch kein Martinez geworden, sondern auch wie beim letzten Mal, glaube ich, basically ein Dashler. Dashler war doch Martinez mit Bourbon.
Dashler ist, wenn du beim Manhattan den Wermut halbierst und dafür noch denselben Anteil Orangenlikör dazu gibst.
Okay. Das ist ja kompliziert. Also ich habe jedenfalls einen Cocktail gemacht aus sehr viel Puntemes. Was Wermut ist, dann habe ich einen ordentlichen Schluck Kornwein, also Geneva, genommen. Ah. Und dann noch ein wenig Dry Curaçao und ein Dash bitter dazu.
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen akustische Störung gehabt und habe den letzten Satz nicht verstanden, aber ich gehe davon aus, dass es lecker geworden ist.
Bitter und Orange Curaçao.
Ah, okay. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, nur dass die Verhältnisse komplett anders sind, als sie beim Dashler gehören.
Genau. Naja, egal. Schöner Drink, hoffe ich jetzt mal.
Hoffst du mal, okay, gut. Gut, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Hier steht, du hättest eine Serie geschaut. Und ausnahmsweise mal wieder nicht bei Netflix, sondern bei Amazon.
Genau. Ich habe bei Amazon eine, ja, meine Guilty Pleasure Serien geschaut. Oh, jetzt ist der Kopfdraht weg. Warte, ich höre gerade nichts. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich Jack Ryan, die Serie, geschaut. Nach dieser Tom Clancy, oder aus diesem Tom Clancy-Universum, wo es ja auch Jack Ryan geht, gibt, der eben, weiß ich nicht, am Anfang die Jagd auf den Roten Oktober macht und am Schluss irgendwie als Präsident das Land retten muss und sein Sohn ist dann da auch noch irgendwie weiter unterwegs und so weiter und so weiter. Und Amazon hat jetzt daraus eine Serie gemacht, in der sie wieder quasi mit dem jungen Jack Ryan anfangen, der nachdem er er war im Irak, einen Absturz in einem Helikopter überlebt hat und jetzt als CIA-Analyst unterwegs ist. Und das ist ja auch die Rolle, die Geschichte, die er immer hat. Er ist als Analyst unterwegs und geht dann in irgendwelche Meetings und ist zu vorlaut und kriegt deswegen dann immer besondere Aufgaben, da sich um bestimmte Sachen zu kümmern und erlebt dann davon dort ausgehend seine Abenteuer. Und hier ist es halt auch so. Ist
Analyst. Stopp mal grad, lass uns mal Terrorfinanzierung. Reconnecten. Ich höre dich nicht mehr.
Okay, dann versuchen wir jetzt hier mal weiter. Wir hatten eben eine kurze Störung, die habt ihr nicht gehört, aber wir haben irgendwie dreimal neu verbunden und hoffen, dass wir uns jetzt wieder einwandfrei gegenseitig hören können. Also ich war da stehen geblieben, dass Jack Ryan eben jetzt als Analyst ist. Er ist in der Terrorfinanzierung forscht er und entdeckt da irgendwelche Muster und mischt sich dann natürlich wieder ein in den falschen Meetings. Und sein Chef, mit dem er in den Originalbüchern irgendwie schon richtig gut kann, ist halt jetzt jemand Neues und der hält überhaupt nichts von ihm. Und das ist das für Leute, die sich halt gut in der Welt auskennen und genau wissen, wie die läuft. Es ist halt irgendwie die gleichen Charaktere, die gleichen Namen, aber sie sind halt noch nicht so weit. Auch seine Frau kennt er noch nicht, aber er lernt sie eben kennen. Und ja, sie ist auch nicht Augenärztin, sondern irgendwie eine andere Ärztin und so weiter. Also so ein bisschen ist halt noch nicht ganz so, wie es dann in den Büchern ist. Was er reist dann auch in den Nahen Osten, um da ein bisschen ja, Transaktionen zu beobachten und gerät dann natürlich auch direkt mitten ins Geschehen, wie man sich sicherlich vorstellen kann. Und ja, es entsteht dann quasi so eine Hetzjagd. Also sie sind dann in Europa unterwegs, sie sind Nahen Osten unterwegs, dann ist er wieder zurück in Amerika und es geht weiter. Was ich an der Serie besonders beklemmend fand, waren einige Szenen, die das jetzt ohne zu spoilern, das ist relativ spät auch erst in der Serie, an so Stränden spielen, wo die Menschen in Boote steigen, um dann nach Europa rüberzufahren. Also an der türkischen Küste ist es in dem Fall. Und die Darstellung von diesen Szenen, von den Menschen, die in Schlange sich aufstellen, nur das haben, was sie am Leib tragen und gerade so tragen können, dann in diese Boote getrieben werden, die eventuell ihr Untergang bedeutet, Kinder sich irgendwie aneinander festhalten, ist eine, also grauseliche Szenen in einer Art dargestellt, die ja, sehr erschreckend ist, sehr gut ist, also auch in der Art, wie sie unangenehm ist. Also das hat mich in der Serie, die ja eigentlich, naja, schon so eine nicht besonders schwere Kost-Action-Serie sein soll, sehr, sehr beeindruckt. Also ich hatte es bisher noch nicht irgendwo gesehen. Vielleicht schaue ich auch die falschen Sachen. Aber das war sehr beeindruckend. Und auch hinten raus der große Terroranschlag, der natürlich immer droht und dann auch mindestens angefangen wird, ausgeführt zu werden, ist eine sehr kluge Wendung drin mit einem tollen Cliffhanger und wie es dann gelöst wird und wie da vorgegangen wird, ist auch sehr klug gelöst, also nicht so brutal actionmäßig, sondern auf eine kluge Art, klug reagiert, klug geschrieben und so, also das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich bin allen wirklich, also schon irgendwie Fan von dieser ganzen Welt, in der dieses Thema dann verhandelt wird. Ja. Also.
Okay.
Jack Ryan bei Amazon kann
wirklich. Gibt's schon mehr als eine Staffel? Nee, oder?
Nee. Die ist ja jetzt gerade Ende August ist die erst rausgekommen. Und, aber sie haben wohl angesagt für 2019 im, ja, 2019.
Gut, und du würdest weiter gucken, entnehme ich dem.
Ja. Ja. Also mir gefällt's, aber ich bin da halt auch schon ein bisschen vorbelastet. Also ich wusste quasi vorher, dass mir das wohl gefallen würde, wenn da nicht totaler Quatsch passiert. Und es passiert insbesondere nicht so viel Quatsch. Also das ist rein auf Action. Natürlich hat man auch viel Action und natürlich ist es auch so spannend und so weiter. Aber es ist halt auch viel Analyse und Analystentum. Und das finde ich eigentlich schon sehr charmant, wie sie das gelöst haben. Ja. Jack Ryan.
Ach, ja.
Eine Sache noch. Sonst funktioniert nämlich die Überleitung nicht, die wir geplant haben, schon vor 2 Wochen.
Verrat doch nicht alles.
Es gibt nämlich eine Gruppe von Menschen, die man beobachtet, die Drohnenpiloten sind. eine Frau und Mann, die dann gemeinsam in, ich glaube in Las Vegas oder so, also in der Nähe von Las Vegas sitzen und von dort aus die Drohnen fliegen im Irak und um entsprechend Terroristen zu beobachten und da dann auch die Angriffe zu fliegen und sie kommt da sehr locker und gut mit zurecht und ihm macht das halt total was aus, da eben aus seiner Ansicht nach unfair zu kämpfen, weil er ist halt in der Situation kein Kämpfer, weil er greift jemand anders an, aber der andere hat keine Chance, jedenfalls die Person, die er da angreift, sich in irgendeiner Art zu wehren. Wenn er, weiß ich nicht, mit einem Gewehr unterwegs ist und auf jemanden schießt, dann kann er ja auch theoretisch auch ein Gewehr haben und zurückschießen. So irgendwie erklärt er das dann auch. Und das, also da Menschen zu töten und in so einer einseitigen, unfairen Situation, damit kommt er halt überhaupt nicht zurecht. Und wir beobachten ihn da auch, wie er versucht, damit umzugehen. Das hat jetzt nichts groß für die Hauptstory, also nicht sehr intensiv mit der Hauptstory zu tun, was er da macht und was er dann weiter tut, um damit umgehen zu können. Aber es ist trotzdem auch so eine Erzählung am Rande dieser Serie, die halt mehr ist als wir sind die Geilsten und wir besiegen die ganze Welt und alle Terroristen, kommt ruhig her, wir machen euch kalt. Sondern es geht nicht allen gut damit, was wir hier tun.
Ja, damit kriegen wir die Überleitung zu dem, was ich jetzt noch dranhängen würde, ganz hervorragend hin. Denn ich habe einen Dokumentarfilm sozusagen jetzt anschließend und genau thematisch passend zu empfehlen, nämlich National Bird. Der Drohnenkrieg der Amerikaner oder so ähnlich heißt er auf Deutsch, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Oder Amerikas Drohnenkrieger, glaube ich. Und das ist ein Dokumentarfilm, der drei Leute begleitet, die mit dem Drohnenprogramm zu tun haben und die sich öffentlich dazu kritisch äußern. Allen voran eine ehemalige Drohnenpilotin, die aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist und eben, wie du gesagt hast, die sitzen irgendwo in Amerika, gehen morgens zur Arbeit, setzen sich in irgendeinen dunklen Kasten und im Wesentlichen sieht es dann für sie aus, so als würden sie ein Computerspiel zocken. Sitzen also vor Monitoren mit dicken Joysticks und komischen Steuerrädern in der Hand und haben da zig Monitore und können irgendwie über ihre ganzen Infrarotkameras da in die Gegend gucken in Afghanistan und fliegen diesen Vogel und bedienen die Waffensysteme und bringen wahrscheinlich einfach jeden Tag irgendwie oder jeden x-ten Tag ein paar Leute um am anderen Ende der Welt und danach gehen sie nach Hause und auf dem Heimweg fahren sie noch irgendwie bei Walmart vorbei und danach sind sie wieder daheim. Und mit dieser Art Arbeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, umzugehen, ist wohl eben, wie in dieser Serie angedeutet wird, dann eben auch in der Wirklichkeit alles andere als leicht. Nicht unbedingt jetzt in diesem Film, in diesem Dokumentarfilm, den ich jetzt bespreche gerade, nicht so in dem Sinne von, das ist aber unfair, der kann sich gar nicht wehren, sondern tatsächlich diese Ungewissheit, wie viele Unschuldige man da umbringt, weil man eben anhand von Bildern versucht zu beurteilen, ob das da unten irgendwie Enemy Combatants sind oder ob das doch nur eine die berühmt-berüchtigte sprichwörtliche Hochzeitsgesellschaft ist, die da in die Luft gejagt wird. Und hier ist es an dem Beispiel so, dass wir so Leute, die gerade zu einem, die fahren irgendwie zu einer anderen Familie in ein anderes Dorf oder sowas. Und da ist halt die Frage, sind da Kinder mit in den Trucks oder sind da Frauen dabei oder haben die vielleicht nur dabei, weil die da als Schutzschild sozusagen dienen können? Und immer diese Annahme, wie alt sind denn die Kinder? Ja, wenn die mehr als 12 sind oder wenn die 14 sind und männlich, wenn die eine Waffe richtig rumhalten können, dann sind die theoretisch potenzielle Combatants und dann knallen wir die lieber ab, als es nicht zu machen. Und in dieser Dokumentation geht es dann eben um diese drei Figuren. Der eine ist so Analyst und hat so ein bisschen öffentlich gemacht, was er da so, was ihn daran so gestört hat. und betont immer, dass er keine Geheimnisse verraten hat, sondern dass er eben nur an den Dingen, die öffentlich bekannt sind, da eben so ein bisschen mehr seine Sicht reinbringen will. Und sie ist halt so, hat auch öffentlich dagegen gesprochen, ist halt Ex-Drohnenpilotin und kämpft gerade damit, ob man da zum Beispiel posttraumatisches Stresssyndrom anerkannt bekommen kann, wo halt sich so die bisherige Meinung ist so nach dem Motto, du bist ja gar nicht an der Front gewesen, du hast ja Amerika nie verlassen, wie kannst du da Kriegsstress haben, weil du warst ja gar nicht in dem Sinne im Krieg, weil du warst ja die ganze Zeit hier. Wenn da nicht irgendwo mal ein Zettel ist, dass du mal nach Afghanistan versetzt worden bist, dann kann es ja schon mal grundsätzlich nicht sein, dass du ein Problem hast hinterher. Und da ist dann eben die Frage, kriegt sie das anerkannt oder nicht? Und diese ganze Thematik rollt National Bird auf und das ist interessant gemacht. Und keine leichte Kost, aber doch sehenswert.
Okay, wo hast du das geschaut?
Das kam auf Arte. Und ich habe es dann runtergeladen aus der Mediathek, aber erst ein bisschen später dann angeguckt. Ja, also wie gesagt, aus der Mediathek draus runtergeladen. Ich weiß jetzt aktuell nicht genau, wo man das jetzt herbekommen würde, wenn man es jetzt direkt schauen wollen würde. Vielleicht gibt es das irgendwo auf Netflix oder Amazon oder so. Keine Ahnung, habe ich nicht recherchiert. Aber hey, ihr könnt selber, wer streamt das bedienen, das können unsere Hörer sicher genauso gut wie wir.
Ja.
Ihr kriegt das schon raus.
Außerdem trauen wir beide uns jetzt eh nicht mehr, irgendwas anderes zu bedienen, als gerade noch die nächste Kapitelmarke zu setzen, weil unsere Verbindung so instabil ist, dass wir eben sogar neu gestartet haben.
Ja, und zwar beide Rechner neu gebootet ist, fürchterlich.
Kriegt ihr alles nicht mit, aber gut. Muss ich aber sagen, dass seitdem wir jetzt hier diese Variante mit Ultraschall und Reaper benutzen, Reaper, Ultraschall und Studio Link, ist es wirklich sehr selten, dass man mal so gar nichts mehr hört.
Ja, nee, heute hatten wir wirklich irgendwie den Wurm drin. Mal gucken, wie das jetzt in der zweiten Hälfte der Sendung läuft.
Wenn die Sendung doch kürzer wird als gedacht, dann haben wir keine Lust mehr, weil die Verbindung so schlecht war. Aber bevor es dazu kommt, möchtest du noch über Hagen Räther sprechen? Was denn das?
Kennst du Hagen Räther? Den Kerl, der mit diesem grauen Zopf und der sitzt dann immer auf der Bühne. Ah, es ist ein deutscher Kabarettist. Nee, Kabarettist, würde ich sagen.
Ja,
dann also so politisches Kabarett. Früher immer beim Scheibenwischer aufgetreten und also wirklich zeichnet sich dadurch aus, dass er mit einem großen Flügel am Flügel sitzt auf der Bühne, aber den Flügel benutzt er eigentlich so gut wie nicht. Und dann spricht er immer so ganz ruhig und leise ins Publikum und ja, wie soll man das sagen? Es ist natürlich politisch, es geht um ja, jetzt aktuell natürlich um die ganze Thematik AfD, Rechtsradikalismus und so weiter, aber auch um so größere Themen wie Umweltschutz und ja, generell Armreich, Verteilungsschere und so weiter. Mhm. Und das sehr, sehr pointiert, was er da so erzählt und dadurch, dass es so ruhig ist, dass er immer so ganz leise spricht und so ruhig vor sich hin laut denkt im Grunde und dann teilweise so Sachen raushaut, einfach nur so Wahrheiten in die Landschaft vor sich hin postuliert so und in einem Augenblick musst du herzhaft lachen, weil du dich sozusagen auf der richtigen Seite fühlst und mit dem nächsten Satz drückt er dir so hart einen rein, wo du merkst, oh fuck, ja, jetzt hat er mich erwischt, ja. Und das kriegt er einfach fantastisch gut hin. Und es gab jetzt eben so eine Tour letztes Jahr, glaube ich, irgendwann, oder ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Ich wollte eigentlich auch hingehen, aber wie das so ist mit kleinem Kind und dann so einen ganzen Abend weg, willst du dann theoretisch auch am liebsten mit der eigenen Freundin gehen. Geht halt im Moment nicht, also hatte ich das alles irgendwie verpasst. Und jetzt war auf Dreisat gerade kürzlich eine neue, also was heißt kürzlich jetzt gerade die Tage, eine neue kurze Sendung, dreiviertel Stunde, kann man jetzt aktuell noch in der Mediathek runterladen. Ich werde es verlinken. Hagen Räther Liebe Update 2018 und das muss jetzt im September irgendwann aufgezeichnet worden sein, weil er spricht davon, dass das aktuell September ist und spricht auch über Chemnitz und über die AfD und über die ganzen Problematiken. Und es geht nur eine Dreiviertelstunde, aber es ist wieder so, es ist Hagen Räther, wie man ihn kennt. Er legt die Finger in die Wunden und drückt und bohrt darin rum über unser Bildungssystem und darüber, dass ja Integration schiefgegangen ist und dass man das eigentlich alles seit 20 Jahren hat kommen sehen, wenn man nur mit offenen Augen durch die Welt geht, und das dann immer alle so tun, als ob das jetzt plötzlich problematisch ist, obwohl wir seit 20 Jahren die Weichen in die Richtung stellen, dass alles eben in solche Richtungen laufen muss und keiner will es gewusst haben. Mhm. Sehr, sehr pointiert, bissiges politisches Kabarett, aber eben ohne laut und zornig zu sein, sondern so ganz ruhig vorgetragen zum Mitdenken.
Okay.
Toll gemacht.
Klingt nicht verkehrt. Aber mich interessiert es dann doch immer zu wenig, um jetzt was bewusst anzugucken. Und da ich jetzt nicht mehr durchs Fernsehen zappe, komme ich auch nicht mehr vorbei.
Tja, ich habe es auch im Netz gefunden.
Ja, aber das ist halt so. Ja, okay, aber lohnt sich.
Lohnt sich definitiv. Ich mache den Link in die Shownotes, dann können die Leute klicken, wenn sie denn Interesse haben.
Die noch interessierter sind als ich. Schaut euch.
Ja, genau.
Ja.
Kommen wir zu anderen Themen, so mehr so die Gossip- und Technik-Ecke.
Endlich mal wieder Technik im Sneakpot.
Genau.
Ist gar nicht so lange her, oder?
Na, weiß ich nicht. Ich musste mit der Claudia... Nein, ich musste mit der Claudia natürlich sozusagen auf die Technik-Ecke ein bisschen verzichten. Ich habe natürlich ein paar iOS-Spiele empfohlen. Erstens hatte ich auch nichts so richtig und zweitens ist das ja nicht so Claudias Thema, jetzt über weiß ich nicht, irgendwelche Raspberry Pi-Installationen zu nerden.
Ja, genau.
Und das ist dann auch irgendwie blöd, wenn ich ihr das dann so eine halbe Stunde lang erzähle und sie sagt immer, aha. Mhm. Also da tue ich ja auch Claudia keinen Gefallen. Und
nee, gar nicht.
Machen wir das dann halt nicht.
Ja. Du hast ja...
Mir keinen Gefallen, wenn ich das so...
Ja, nee. Ja, deswegen ist ja auch jedes Mal, wenn andere Leute im Sneakpot sind, ist die Sendung anders.
Genau, und dann gibt es halt andere Themenideen.
Genau. Heute Technik. Du hast dir ein neues technisches Gadget gekauft, was ich in riesengroß schon hier zu Hause habe, hast du dir jetzt wahrscheinlich in ganz klein gekauft.
Ja, du hattest mal so ein Ding in riesengroß, ne? Aber ohne aktive Komponente.
Nee, genau. Ich hatte eine, es geht um, ja, heißt es dann Steadicam?
Ja, du hattest so ein Steadicam-Ding und ich habe jetzt einen Gimbal.
Mhm.
Also Thema ist Kamerastabilisierung.
Ja.
Bei dir ging es damals mit großen Gewichten und lustigen Kugeldingen und so, also mehr oder weniger über die Gravitation gelöst. Darum, eine damals große Kamera, schwere Kamera, Videokamera stabil zu halten, dass man so ja im Grunde im Laufen, im Gehen bewegte Bildshots machen kann, die nicht wackeln und die nicht zittern. Und jetzt heutzutage macht man sowas natürlich mit Motoren, die das ausgleichen und Elektromotoren und das Ganze über Accelerometer wird dann halt gemessen, was wo wie hin zittert. Und der Motor besorgt die entsprechende Gegenbewegung und darüber bleibt die Kamera möglichst ruhig.
Mhm.
Und die Kamera heutzutage, in meinem Fall, ist jetzt ein Smartphone und das gibt es aber auch größer zu kaufen für DSLRs, wenn man das möchte. Ist dann natürlich teurer, weil die Motoren stärker sein müssen, weil das alles größer sein muss. Ich habe jetzt ein relativ günstiges Modell gekauft von der Firma DJI, also diese Leute, die auch diese Drohnen herstellen.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, die machen doch die Drohnen.
Genau, die machen die Drohnen und auch an so Drohnen sind in der Regel Gimbals dran, insofern das können die, weil das brauchen die sowieso.
Genau. Und was kostet so ein Ding bei denen?
Die waren bisher so relativ teuer, also es gab jetzt so ein paar Jahre lang, gab es die auf dem Markt schon, auch von verschiedenen Herstellern, lagen immer so um die 300 Euro und dann ist irgendein chinesischer Hersteller mal vorgeprescht und hat da so die Preisbarriere 200 Euro nach unten durchbrochen und ist dann irgendwie so in dem 170, 150 Euro Bereich gelandet.
Mhm.
Und DJI ist ja auch eine chinesische Firma, hat dann wohl sich bemüßigt gefühlt, da mitzuziehen und hat den Nachfolger des Osmo Mobile, den Osmo Mobile 2, rausgebracht. Bisschen mehr Plastik überall, bisschen weniger Metall. Aber macht immer noch einen okayen Eindruck. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Ding morgen kaputt geht. Mhm. Klar, es ist ein Plastikbomber, aber er fühlt sich immer noch wertig genug an, dass ich das okay finde. Und der kostet jetzt auch 150 Euro ungefähr. Also Pi mal Daumen die Hälfte vom Vorgängermodell.
krass.
Und das war für mich jetzt so der Moment, wo ich dachte, okay, ich wollte die Dinger schon haben, als sie 300 Euro gekostet haben. Mhm. Und habe immer so gezittert mit dem Finger über den Bestellbutton und habe gedacht, kaufst du dir so ein Ding? Ja, 300 Euro ist echt viel Geld. Und jetzt ist der Zweier raus und jetzt habe ich so die ersten Testberichte. Also der ist jetzt schon eine ganze Weile raus, so 3, 4, 5 Monate oder so, würde ich sagen. Ich habe dann immer noch so das so vor mir hergeschoben und jetzt war irgendwie so eine Phase, wo ich dachte, nee, ich muss mich mit dem Thema nochmal befassen und habe eine Menge Testberichte gelesen, weil es jetzt mittlerweile auch ein paar Konkurrenzprodukte gibt. Es gibt so einen, der heißt Shizu oder so ähnlich, Shizu Smooth 4 oder ich weiß gerade nicht, wie man die Firma genau ausspricht. Da sind irgendwie so Zs und Hs und Ss an irgendwelchen Stellen, wo man sie normalerweise nicht hat. Und auch eine chinesische Firma und der hat so ein dickes Rad an der Seite, wo du das du belegen kannst mit entweder Fokus oder Zoom und dann kannst du so ganz smoothe Zoom-Fahrten machen oder halt so Fokus-Pulling, auch interessant von der Idee her, dafür hat er den Joystick nicht, also du am Osmo Mobile hast du so einen Joystick, mit dem du mit dem Daumen quasi unten am Gimbal, wo du da, also am Handgriff quasi, kannst du das, die Kamera oben drehen lassen und hoch und runter schwenken. Mhm. Das hat der Smooth nicht, der Konkurrent, sondern der hat nur so einen Verfolgermodus, sprich du bewegst unten deinen Handgriff und die Kamera oben folgt dem mit einer gewissen Verzögerung, also mit so einer gewissen Weichheit, folgt sie der Bewegung, die du mit dem Handgriff machst. Und beim Osmo hast du die Möglichkeit, sowohl diesen Verfolgungsmodus als auch diese Joystick-Funktion zu benutzen. Muss man wahrscheinlich mal ausprobiert haben, beides, um zu wissen, ob man das wirklich vermisst. Kann ich nicht beurteilen. Im Endeffekt haben ein paar Tests den Ausschlag gegeben, dass man liest, dass die Software bei DJI besser ist und meine Toleranzgrenze für extrem schlechte programmierte Software ist leider gering.
Das hat er die Woche schon mal im Chat, genau.
Kriege ich sehr schnell Haare auf den Zähnen und dann möchte ich das nicht. Also habe ich mich für das Paket entschieden, wo zumindest die Testberichte sagen, dass die Software besser und ausgereifter ist. Und bin damit bisher jetzt auch, glaube ich, soweit zufrieden, dass ich da nicht den falschen Entschluss getroffen habe. Das ist schon geil. Es erfordert ein bisschen, was? Es hat ein bisschen eine Lernkurve.
Okay.
Ja, bitte.
Erstmal, was filmst du damit?
Meine Tochter.
Ah, okay.
Also das ist mein Hauptanwendungsfall.
Ja, klar.
Schon, die läuft ja jetzt schon eine Weile und macht halt dauernd total süße Dinge und ich filme dauernd Videos für die Familie und in meinem Hinterkopf ist auch immer so die Idee, dass es von mir kein Bewegtbild gibt, als ich klein war. Ja. Und dass es von meiner Tochter im Grunde Bewegtbild geben wird von ihrem ersten Backenzahn, also quasi von ihrem ersten Atemzug bis obwohl im Kreis habe ich nicht gefilmt, da habe ich nur ein Foto gemacht, als sie geboren war. Aber egal, also es wird Bilder geben von Anfang bis, von A bis Z, ja. Mhm. Und ich finde die Idee ganz nett, dass die nicht scheiße sind. Also sowohl für mich und für die Family, als auch jetzt für sie mal irgendwann, wenn sie mal 40 ist und ihr eigenes Kind kriegt, oder hoffentlich kriegt sie das, bevor sie 40 ist, aber sie kriegt irgendwann ihr eigenes Kind und dann wird sie sich vielleicht fragen, wie war das eigentlich? Ich nehme an, wenn sie 18 ist, wird sie sich nicht für die Bilder interessieren, als sie 2 war. Ja, aber vielleicht, wenn sie 35 ist, wird sie irgendwann mal kommen und sagen, Papa, wo sind eigentlich die ganzen alten Aufnahmen? Und
hier, 600 Stunden, viel Spaß.
Genau. Ja, aber also ich habe mal jetzt, wo ich selber ein Kind habe, würde ich mich total dafür interessieren. Ich würde zum Beispiel mich gerne mal sprechen hören, als ich 1 war oder so. Oder anderthalb. Wie habe ich meine ersten Worte gesagt? Wie hat sich das angehört? Was habe ich für lustigen Quatsch zusammengestammelt? Das gibt's von mir nicht. Von mir gibt's ein paar Schwarz-Weiß-Bilder in Größe, wenn es 9x13 ist, ist es groß, ja.
Ja, genau. Ja, so ist halt wahr.
Ja, es gibt teilweise so Bilder, die sind so doppelt so groß wie eine Briefmarke. So, das war so die Bildgröße, die man so damals hatte, halt Schwarz-Weiß, ja. Und das Negativ gibt's natürlich irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Oder vielleicht gibt's die noch irgendwo in irgendeinem Schuhkarton weit, weit unten im Keller meiner Mutter oder Oma. Das vermag ich nicht zu beurteilen, aber für mich gibt's kein Bewegtbild und ich finde es jetzt total krass, wie sich das entwickelt hat, dass jetzt im Grunde alles dokumentiert wird in der Familie und man sich das hinterher angucken kann. Dass meine Tochter später zurückschauen können wird und wird sehen können, wie sie war, als sie als sie angefangen hat zu lernen, zu sprechen, als sie angefangen hat zu laufen, als sie all diese Dinge getan hat. Mhm. Und für mich ist jetzt halt der Anspruch, lass diese Videos einfach nicht scheiße sein. Und gerade jetzt, wo das Kind mobiler wird, wo halt öfter mal man nicht eben nur ein Kind, was irgendwie durchs Wohnzimmer krabbelt oder ein bisschen am Sofa entlangläuft, filmt, sondern eben ein Kind filmt, was über den Spielplatz rennt und was diese lustigen Seilbahnen, die es auf manchen Spielplätzen gibt, fährt und die Rutsche runterrutscht und solche Dinge, wo du halt mit der Kamera, wenn du dranbleiben willst, schon auch mal in Bewegung sein musst. Und dafür dachte ich mir, wäre der Gimbal jetzt nochmal die richtige Investition.
Okay, und ja, wie schnell, du hast eben schon angefangen, wie schwer ist das zu lernen?
Also am Anfang, ich habe ihn ausgepackt, habe die Kamera reingetan und habe gedacht, das kriegst du hin und habe dann so rumgefilmt und am Anfang habe ich überhaupt, also da hat das Ding nur irgendwas gemacht und ich dachte so, hä, was, bin ich so blöd, was ist kaputt, was ist denn hier los? Aber man merkt relativ schnell, okay, es gibt so gewisse Dinge, die du nicht tun darfst, also einfach die Bewegung unten an dem Griff. Am Anfang denkst du ja, oh cool, das ist total stabil, ich kann hier machen was, und dann macht die Kamera oben irgendwas Komisches. Und dann merkst du, okay, man darf es nicht übertreiben. Also es stabilisiert nur so und so weit und dieser berühmte Vorführeffekt, guck mal, egal was ich mit meiner Hand mache, ich mache hier total wild, das geht halt nicht. Ja, irgendwann ist es ja, dem klar. Gimbal halt zu wild und dann fliegt die Kamera da oben auch aus der Richtung. Aber dennoch, wenn man vorher schon so diese Bewegung drauf hatte, dass man eine Kamera auch wenn man geht zum Beispiel, einigermaßen smooth führt, indem man den Arm so ein bisschen halt nicht, so ein bisschen anwinkelt, ein bisschen versucht, dieses eigene Hoch-Runter, was die Füße machen, so ein bisschen mit dem Arm auszugleichen und vielleicht nicht mit durchgedrückten Knien zu laufen, sondern so ein bisschen in die Knie zu gehen und jeden einzelnen Schritt so ein bisschen abzufedern, so ein bisschen weich zu laufen und so. Wenn man das eh schon im Hinterkopf hatte, weil man das vorher immer schon so gefilmt hat, damit die Videos nicht so wackelig sind, und hat dann diesen Gimbal in der Hand, dann ist es eine relativ natürliche Sache, und dann werden die noch viel, viel ruhiger, die Videos. Das ist halt schon okay. Sehr, sehr schnell zu erreichen. Was dann schwierig ist, ist, diese Kontrolle darüber zu kriegen, wie schwenkt der mir nach, wenn ich eine Kurve mache. Und darüber ein kleines Kind, das natürlich sich überhaupt nicht an deine Vorgaben hält, was du jetzt in deinem Kopf hast, was es als nächstes möglicherweise tut, sondern halt einfach Haken schlägt und jetzt da lang läuft und dann dahin guckt und dann beschließt, oh, ich könnte mal auf diese Kamera zulaufen und versuchen, auf die andere Seite zu kommen, um zu gucken, was Papa da auf seinem Display hat. Das kannst du natürlich in dem Augenblick nicht brauchen, weil du willst sie ja filmen und sie kommt jetzt aber auf dich zu, dann musst du so rückwärts weg und irgendwie und gucken. Also da hast du relativ schnell diese Überforderung und das kleine Kind immer im Bild zu behalten und diesen Gimbal so zu bedienen, dass das mit einer flüssigen Kamerabewegung das Kind so also halbwegs im Frame bleibt. Das muss man einen Augenblick üben und das wird auch nicht immer gelingen, weil manchmal machen Kinder halt doch Dinge, die du so unerwartet waren, dass du da nicht drauf vorbereitet bist und das dann nicht hinkriegst. Mhm. Aber die Lernkurve ist recht, recht steil und ich glaube, ich bin natürlich noch lange nicht jetzt an dem Moment, wo ich denke, dass ich das Ding komplett beherrsche. Aber ich habe schon ein paar Videos gedreht, wo ich dachte, die sind richtig gut geworden und die wären verwackelter gewesen, wenn ich das Ding nicht gehabt hätte.
Okay,
und cool. Ich würde da jetzt mit rumspielen. Was ich mich so ein bisschen frage, es ist natürlich doch noch ein recht sperriges Ding. Also die Kiste selber, wie kann man das vergleichen? Also es ist ungefähr so breit wie so ein 15-Zoll-Notebook, aber nur halb so tief, aber doppelt so hoch. Also schwer zu sagen, wie ein halbierter Schuhkarton ungefähr, in der Höhe halbierter
Schuhkarton. Oh, doch so groß.
Also die Kiste, wo das Ding drin ist. Ja.
Okay.
Wenn du es dann rausnimmst, ja, es ist ein Handgriff unten, wo du deine Hand bequem drum kriegst, dann ist da so an der nächsten Stelle für deinen Daumen so ein Bedienfeld, wo du diese ganzen Knöpfe hast, wo du die ganzen Modi umschalten kannst und wo du deinen Record-Button hast. Und da oben geht es nochmal so ungefähr 60% dieser Handgrifflänge nochmal weiter, wo dann das Telefon eingespannt wird. Und die Verbindung ist per Bluetooth. Das heißt, da gibt es keinerlei Kabel oder Stecker. Das funktioniert im Grunde mit jedem Telefon, was von der Breite her in diese Griffklammer passt. Da passt also von einem iPhone 5 wahrscheinlich bis zu einem Plus-Modell alles rein, weil das ist so eine Federklammer, die sich so auseinanderzieht. Da steckst du das Telefon rein, dann musst du einmal am Anfang musst du das so ein bisschen in Balance bringen für dein Telefonmodell. Aber da die Einspannart und Weise, wie das eingespannt wird, dann für dieses Telefonmodell immer gleich ist, gibt es eigentlich beim zweiten Mal Einspannen eigentlich nichts mehr zu machen. Also dann steckst du es einfach rein, schaltest ihn an, fertig. Am Anfang musst du einmal, da gibt es solche Schräubchen, die du lose machst und dann so ein bisschen rechts, links schieben kannst, dass das so auch ohne die Motoren schon so halbwegs in Balance ist, dass die Motoren am Ende nicht mehr so viel arbeiten müssen. Damit beeinflusst du, glaube ich, auch die Akkulebensdauer. Je mehr die Motoren machen müssen, um das einfach nur Level zu halten, umso schneller ist der Akku natürlich leer. Und wenn sie weniger tun müssen, dann hält er länger. Das stellst du einmal am Anfang richtig ein und dann geht es eigentlich recht schnell. Ja, wie oft man das Ding jetzt natürlich mitnimmt und immer dabei hat, wenn man dieses Kind filmt, das ist die Frage, die ich auch noch nicht so richtig beantworten kann.
Die beste Kamera ist die, die man dabei hat.
Ja, klar, logisch. Aber hier zu Hause ist natürlich kein Problem. Kann ich jederzeit immer mal rübergehen und kann sagen, ja, das Ding liegt eh da am Schreibtisch, hol's schnell und ja, aber natürlich wird es Situationen geben, wo das Kind irgendwas total Süßes macht und die eigene Freundin sagt dann in dem Augenblick, hier, mach mal schnell ein Handy, mach mal ein Video davon und dann hast du es in der Hosentasche, ziehst es raus, schaltest es ein und dann holst du nicht mehr den Gimbal.
Nee, aber natürlich nicht. Ja, aber also manchmal ist es ja wichtiger, eine Aufnahme zu haben, die auch verwackelt ist und die anderen Situationen, wo du eben die Zeit hast, kannst du es ja dann noch schnell machen.
Genau. Ja, und ich denke auch immer an unsere Elternzeit zum Beispiel zurück, wo so ein paar Shots drin sind, wo ich dachte, Mensch, wenn ich damals ein Gimbal gehabt hätte, das wäre schon geil gewesen. Und ich gehe einfach mal fest davon aus, dass solche Situationen wieder kommen werden. Urlaube und solche Dinge, wo man irgendwas filmt, wo man genau weiß, hier nehme ich das Ding jetzt besser her, weil das wird einfach der geilere Shot dann. Und gerade im Urlaub oder in so Situationen, wo man irgendwo hingefahren ist, einen Ausflug gemacht hat, irgendwas filmt, da ist es ja oft so, dass man weiß, ich filme das jetzt, weil ich auch noch 5 andere Clips gemacht habe oder noch machen werde, die ich hinterher plane, zu so einem 1,5-Minüter zusammenzuschneiden, der dann mein Erinnerungsvideo für diesen Ausflug oder für diese kleine Kurzreise oder für dieses verlängerte Wochenende oder so wird, wo man schon diese Idee im Hinterkopf hat, so ich mache über das Wochenende mache ich so 10, 20 Clips und die schneide ich dann irgendwie zusammen und am Ende ist dann in meiner Foto-Library dieses Video ist halt als Favorite markiert für dieses Wochenende und ich gucke mir nicht diese 20 Clips einzeln nochmal an, sondern ich werde mir diesen 1,5 Minuten angucken, wenn ich mich daran erinnern möchte.
Ja, genau. Oder man kann es halt dann irgendwie den Verwandten schicken.
Ja, genau, sowas.
Also,
und da ist
Bruder dann, und sagst, hier, guck mal, das letzte Wochenende war da, er war vielleicht mit und so. Das ist natürlich cool. Also.
Genau, und dafür einfach zu wissen, okay, ich habe jetzt so ein kleines Ding, was so einen halben Schuhkarton groß ist, was problemlos in meine Umhängetasche passt, was nicht besonders viel wiegt, lass den 300 Gramm haben oder so. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, das ist so aus dem Gefühl, ich habe den in der Tasche jetzt schon 1-2 Mal dabei gehabt. Das merkst du nicht, wenn du den in deiner Umhängetasche hast, der wiegt fast nichts.
Genau, man muss ihn halt mitnehmen. Kannst du auf den kleinen auch eine kleine DSLR machen oder brauchst du da größeren? Also wie viel?
Nee, da bräuchtest du einen größeren, das würde auch von dem Mounting-Ding nicht passen. Die Dinger sind dann auch ein bisschen teurer, wobei da habe ich mich jetzt nicht informiert, weil meine DSLR ist noch so ein bisschen ein älteres Modell und kann kein Video beziehungsweise kein gutes Video. Die gibt es natürlich, da muss man dann wahrscheinlich nochmal separat gucken, also auch von DJI gibt es einen, der DSLR kann. Was man montieren könnte, wäre eine Actioncam, eine GoPro oder sowas, aber ich wüsste jetzt nicht warum, weil ja okay, ja. wenn man jetzt auf diesen Ultraweitwinkel Wert legen würde, weil man sagt, okay, ich nehme das Ding mit und setze mich auf ein Motorrad hinten drauf oder so.
Ja gut, aber sonst Ultraweitwinkel ist ja dann schon recht stabil.
Ja, klar, aber natürlich kriegst du den auch nochmal stabiler. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich so einen Anwendungsfall hättest, dass du sagst, ich kann den Shot nicht sinnvoll framen, aber ich will das Gewackel so gut wie es geht rauskriegen. Also sowas wie jetzt mit einer GoPro zum Beispiel, du bretterst mit dem Skier die Skipiste runter oder so. Ich fahre kein Ski, aber sowas. Das Ding ist nicht wasserfest insofern und natürlich so ein Crash, dann wäre es im Arsch. Aber wenn du dir sicher wärst, dass du das gut hinkriegst, würdest du wahrscheinlich deine Aufnahmequalität da auch nochmal steigern. und hättest den Vorteil, dass du durch den Ultraweitwinkel halt nicht darauf angewiesen bist, zu sehen, was du filmst, weil du eh immer alles mehr oder weniger im Shot hast. Mit einem Handy würdest du dadurch durch den engeren Blickwinkel bist du beim Handy wahrscheinlich eher darauf angewiesen, dass du guckst, was du filmst. Und die Zeit hast du bei der Action dann unter Umständen nicht. Insofern, das wäre vielleicht...
Je nachdem, wie zügig man den Berg runterheizt.
Ja, oder jetzt auf dem Motorrad sitzt.
Ja, oder Mountainbike oder so. Also
genau.
Möchte man ja nicht. Also, Gimbal von DJI durchaus zu empfehlen, aber man muss ein bisschen üben, richtig?
Ja. Ja. Ich höre Eis. Trinkst du noch einen?
Ja.
Aber du bist der Nächste, der jetzt sprechen muss, denn...
Das ist ja ganz gut, eigentlich.
Es ist total gut. Du hast deinen Plex neu installiert, sehe ich das richtig?
Was heißt neu installiert? Ich habe ihn ja überhaupt mal vorangebracht. Ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung erzählt, dass ich ja jetzt angefangen habe, viel zu digitalisieren und so weiter.
Nee, du hattest schon erzählt, du hast ihn auf dem iMac deiner Frau installiert gehabt.
Genau, ja. Aber mit meinem Account immerhin. Und ist es ja schon irgendwie doof, wenn du jetzt Fernsehen gucken willst oder eine Serie oder einfach nur durchscrollen möchtest, dass du rübergehen musst und den iMac anschalten musst. Der steht hinten bei uns im Arbeitszimmer, das kennst du ja hier. Und
2 Kilometer den Gang runter.
Oh, vom Wohnzimmer sind es auch schon.
Ja, Westflügel und so, ja, ich weiß schon.
25 Meter oder so, also es ist ja relativ weit. Das nicht, weil die Wohnung so riesig ist, sondern nur, weil sie so lang ist. Dann habe ich gedacht so, ach Mensch, du hast Informatik studiert, du wirst ja wohl so ein Raspberry Pi mit Anleitung mal hinkriegen. Habe dann im Netz sehr viel dazu gelesen und habe auch einige wirklich richtig, richtig gute Anleitungen gefunden, wo Leute sehr genau beschreiben, was man wie wo tut, eben auch für so relative Linux-Laien wie mich, dass man das, jetzt ist doch hier glatt der rum leer gegangen, warte mal jetzt, da ist hier noch was, wie das alles funktioniert, was man da eingeben muss, wie man dann am Schluss doch den Großteil über die Konsole machen kann und so weiter. Und so habe ich dann einfach irgendwann gedacht, ach, jetzt bestellst du dir mal so einen kleinen Raspberry Pi. Festplatte hatte ich jetzt erstmal nicht bestellt, weil ich dachte, ach komm, bis du den mal richtig zum Laufen hast, das dauert ein bisschen und dann, ja, versuchst du mal hier lokal einen zu kaufen, was irgendwie keine gute Idee ist, weil irgendwie in so einen Saturn reinlaufen und sagen, ich hätte gerne eine Festplatte, die nicht komplett überteuert ist und irgendwie, wo ich 3 Modelle zur Auswahl habe, da zeigen die dann ganz freundlich den also sie haben es einfach nicht. Also bei uns jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist und so kleine Computerläden haben wir bei uns hier in der Gegend leider nicht. So dass ich mir dann doch über kurz oder lang die Festplatte bestellt habe. Und zwar dann doch sehr über kurz, weil das Einrichten von dem Raspberry Pi und dem Plex drauf doch wirklich sehr zügig ging. Also man stellt irgendwie 3-4 Sachen ein. Also irgendwie macht so ein Boot-System auf die SD-Karte an seinem ganz normalen Rechner. Checkt es ein, startet, stellt da irgendwie 5 Sachen ein, dass man, weiß ich nicht, feste IP-Adresse hat und so ein paar Sachen, dass man halt per SSH einfach draufkommt. Und dann schließt man ihn einfach ans Netzwerk an und legt los. Und die Befehle, die da auszuführen sind, sind halt echt in vielen Anleitungen sehr genau beschrieben. Schön, also bei einigen Anleitungen war auch eben noch immer erklärt, was diese einzelnen Befehle tun, sodass man eben nicht nur Code abtippt, sondern eben auch ein bisschen versteht, was man da jetzt gerade macht. Also weiß ich nicht, irgendwie neue Pakete holt und Updates macht und das macht und das macht und das macht. Und jetzt habe ich hier in unserem Netzwerk einen kleinen Raspberry Pi hängen mit einer, ich glaube, 3 Terabyte Festplatte dran, wo eben jetzt einige der Medien, die wir hier so haben, drauf sind. Insbesondere eben, also was ich wirklich das Schönste finde, die aus der Mediathek runtergeladenen Sachen. Also weiß nicht, wenn jetzt heute Abend mich der Tatort, nee, ich glaube Polizeiruf kam, ist ja egal, interessiert hätte und wir es nicht geschafft haben, ihn zu schauen, dann lade ich ihn halt runter, spiele ihn da drauf und also ob ich jetzt auf die Tatort-App gehe, jetzt 7 Tage lang, oder ob ich auf Plex gehe, ist halt echt das Gleiche. Das ist eine...
Erstens das und zweitens...
2 weiter und es geht los. Und das ist halt, es verschwindet nicht nach 7 Tagen.
Genau, das ist der entscheidende Punkt.
Ja. Also ob das natürlich im Sinne des Erfinders ist, sei mal dahingestellt. Und ja, so schwer ist es wirklich nicht. In der Anleitung stand dann noch, also die Anleitung geschrieben hat, die hat noch gesagt, dass man, also dass sie es so macht, dass der einmal am Tag neu startet, einfach weil sie nach ein paar Operationen insbesondere Filme schauen und neue Daten importieren. Das heißt, wenn du Daten auf deine Festplatte kopierst, dass dann der Speicher relativ schnell relativ ausgeschöpft ist. Und damit das nicht schlimm ist, startet sie ihn halt einmal am Tag um 7 Uhr morgens neu mit einem Cronjob. Und er hat es halt auch alles erklärt. So, ja, so machst du das und hier mountest die Festplatte und so stellst die Festplatte zur Verfügung und dann kannst du vom einen Rechner drauf auf die Festplatte kopieren und so. Das ist schon echt richtig gut. Also das dauert halt irgendwie ewig. Ich weiß nicht warum. Irgendwie brauche ich für 100 Megabyte 10 Minuten gefühlt, aber es ja, im Endeffekt ist auch egal. Dann werfe ich halt 20 Files hin und kopiere die rüber. Jetzt initial habe ich es einfach so gemacht, dass ich die Festplatte an den Mac angeschlossen habe und einfach die alles, was wir haben, einmal draufgeworfen habe und habe das dann einfach an den Plex wieder angeschlossen, habe es dann in Etappen rüber dem zum Fressen vorgeworfen und man soll halt nicht irgendwie 100 Files auf einmal geben, sonst hängt er sich zu leicht auf oder rechnet auch zu lange. Also da merkt man auch schon, wenn er... Ich
habe nie Rücksicht drauf genommen, ehrlich gesagt. Dann schrödelt das Ding halt da 2 Stunden drauf rum, ist mir doch egal.
Ja.
Irgendwann hat das immer geschafft.
Ja, das stimmt. Also hat er bei uns auch dann, da stand in der Anleitung halt nur so die Warnung, so, ja, gib ihm nicht mehr als 30 Files und ja, dann weiß ich nicht. Gib's ihm halt erstmal alle Filme mit A, B, C, D und E und schiebst die dann gerade rüber. Also jetzt auch nicht groß.
Ja, wenn mir nicht eine von meinen Festplatten umgefallen wäre, dann wäre genau dasselbe Setup hier auch noch im Betrieb. Ich musste aber erstmal Dinge aufräumen. Also ich habe alles gebackupt, das ist nichts verloren gegangen, aber...
Das ist jetzt das nächste Thema. Was mache ich denn jetzt mit meiner Festplatte, die da dranhängt, die kein Backup hat?
Ja, das Einfachste ist, du installierst dem Raspberry Pi das Paket NetaTalk.
Mhm.
Das ist im Grunde das Paket, damit dieser Raspberry Pi AFP spricht. Das ist dieses Dateifreigabeformat, was ein Apple-Rechner versteht. Beim Windows möchte man SMB, da müsstest du Samba installieren.
Oh, Samba habe ich installiert.
Ja, für Mac.
Greife ich drauf zu.
Ja, okay, das hättest du nicht tun müssen. Hättest du AFP installiert, wäre besser in der Apple-Welt sozusagen besser unterwegs gewesen.
Ja,
aber natürlich kann ein Apple auch
schneller.
Schneller, weiß ich nicht.
Aber ich finde als Tänzer eine Samba-Umgebung finde ich halt total geil.
Also, okay, gut.
hat Jenny sich auch total gefreut. So, ich installiere gerade Samba. Oh, wie cool. Was kann der dann? Ja, dann kann ich mit dem Computer, mit dem Ding reden. Na toll. Wie sieht das dann aus? Und dann irgendwie so Terminalfenster gezeigt. Hier, guck da. Ja, und? Ja, das ist jetzt hier, das ist der Raspberry.
Mhm. Die Enttäuschung in ihrem Gesicht war nie größer gewesen.
Ja, genau. Ich denke, du hast Samba installiert. Ja, da, guck, da steht's doch. Ja,
nein. Genau. Ja, der Hintergrund ist, dass das File, dieses Protokollformat heißt SMB. Und ich glaube, da sind dann so Vokale reingerutscht und dann war das Samba. NetaTalk ist das Protokoll für, also das Paket, was man unter Linux installiert, wenn man möchte, dass das Linux AFP spricht. Und das ist Apple File Transfer Protokoll irgendwas. Und sozusagen das mackige Gegenstück zum Samba, zum SMB. Wenn du jetzt eh schon SMB hast, das spricht ein Mac auch. Das ist halt nicht so ganz seine Muttersprache, aber das wäre ihm jetzt egal, glaube ich. Wenn du also dateimäßig schon darauf zugreifen kannst, dann kannst du einfach doch deinem Arc sagen, hier da dieses Laufwerk auch noch, also diesen,
du mountest. Arc hat im Moment kein Ziel. Das macht halt doof.
Ja, das ist ja ein Problem von deinem Arc, da kann ja der arme Raspberry Pi nichts für. Nee. Aber das wäre so die Idee, wenn das Arc-Backup eh schon läuft, dann kann es das bei der Gelegenheit gleich noch mit reinknüppeln, weil der Raspberry Pi ist ja eh immer an.
Ja, dann geht's, ja klar.
Genau, und die elegantere Variante wäre natürlich jetzt dem Raspberry Pi selber noch irgendeine Software zu verpassen, der das selber irgendwo hinschiebt. Aber wie gesagt, wenn du den Arc eh schon sozusagen sinnvoll eingerichtet hast, dann einfach zu sagen, ja, und das Verzeichnis, was ich da mounte, auch noch mit, dann, ja, ist es halt weniger Aufwand, als jetzt Linux-seitig da noch irgendwas aufzubauen.
Okay, dann brauche ich jetzt irgendwo Datenplatz her. Naja, das ist, besprechen wir in einer anderen Folge.
Sehr gut. Dann lass uns zum nächsten Thema kommen.
Zu technisch, genau. Lass uns ein bisschen mehr Gossip noch reden.
Genau, ein bisschen mehr Gossip. Du warst im Urlaub.
Ja, richtig. Verdient, oder?
Weiß ich nicht. Wir waren ja schon in Holland. Also ich glaube, du hast deinen Urlaub schon abgesessen eigentlich.
Ja,
bist aber trotzdem nochmal weggefahren.
Ja.
Ja, dann berichte doch mal, wo ging's hin?
Wir waren eine Woche in Porto, nicht eine Woche, wir waren 5 Tage in Porto, von Donnerstag bis Montag. Das war die Einlösung eines Geburtstagsgeschenkes. Ja, ich hatte letztes Jahr von meinen Eltern so einen Geburtstag bekommen, Portwein kaufen gehen. Bis mir dann irgendwann klar war, dass wir das vor Ort machen würden.
Ha, geil.
Das fand ich schon ziemlich geil. Ja, so waren wir dann zu viert, also meine Eltern, die Jenny und ich, in Porto unterwegs. Und man muss dazu sagen, meine Mutter hat 1,5 Jahre in Porto gelebt und gearbeitet. Die ist damals von der damaligen Höchst AG hingeschickt worden, um dort, weiß ich nicht, Zuse C2, Z2, Z4 oder so irgendwie vor Ort einzuführen. Das war 1969, also schon ein bisschen her. Da gab es in Porto.
Ich wusste gar nicht, dass deine Mutter was mit Computern hatte.
Ja, die ist gelernte mathematisch-technische Assistentin.
Die hat siehst du mal.
Programmiert früher. Auf Lochkarten.
Die wusste ich gar nicht. Das ist ja großartig.
Ja, auch ein Nerd.
Du bist quasi in die Fußstapfen getreten auf eine Art.
Ja, genau.
Ich erfahre hier noch Sachen heute.
Wusstest du es nicht?
Nein.
Echt? Ja.
Nee. Siehst du mal. Großartig.
Ja. Also genau, die hat IT quasi gemacht und hat dann die Chance genutzt, für 1,5 Jahre nach Porto zu gehen. Und es ist natürlich eben was anderes, wenn du in der Stadt bist, mit jemandem, der diese Stadt kennt, auch wenn es schon fast 50 Jahre her ist, dass sie dort vor Ort war. Und ja, also sie war natürlich zwischendrin immer mal wieder da, das heißt, die kennt sich da wirklich noch gut aus. Und sind halt viel unterwegs gewesen. Warst du mal in Porto? Ja, klar, bei ihrem.
Ja, ich war letztes Jahr bei unserer Elternzeitreise waren wir in Porto.
Ja.
Allerdings haben wir auf dieser Reise, sagen wir mal, große Städte weitestgehend gemieden. Also wir sind tatsächlich mitten durch Porto durch und haben da so das ein oder andere Kleinigkeit gesehen, aber nicht so wirklich richtig, weil unser Ziel war eigentlich, wir wollten zu 2 Geschäften. Die haben wir beide aufgesucht, die haben beide nicht das gehabt, was wir brauchten und sind dann weitergefahren. Ja. Aber selbst Porto jetzt so, würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich Stadt kenne.
Ja, solltest du mal die Chance haben, fahr auf jeden Fall nochmal hin. Es ist eine wirklich richtig schöne Stadt. Achtung, sie ist sehr steil, also unten der Fluss, der Douro, ist auf Meereshöhe, weil der irgendwie 3 Kilometer weiter hinten dann ins Meer fließt und
wenn der dann nicht ins Meer fließen würde, wäre ich da nicht durchgekommen, weil ich war die ganze Zeit am Meer.
Genau. Und es geht aber dann rechts und links direkt steil hoch, weiter hinten im Durotal sind dann auch dort Weinberge, wo eben der Wein angebaut wird, aus dem dann der Port gemacht wird. Und wenn man
Spanien, der Ribera del Duero, das ist ja derselbe Fluss, ne?
Ja, genau.
Ja. Glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube schon.
Oh, ja, okay. Glatteis. Wo war ich? Ach so, ja. Also sehr bergig, wenn man da zu Fuß unterwegs ist, aber alles durchaus machbar und Taxifahren ist halt echt super billig. Irgendwie, wir haben so 10 Minuten außerhalb gewohnt oder vielleicht 12 und haben halt irgendwie immer 5-6 Euro Taxi gezahlt nach draußen. Und
cool.
Ja, nebendran war so ein, die nannten es Mercado, was war so eine größere Halle, in der fest installierte Foodstände waren. Da waren wir dann irgendwie 3-mal essen Und mein Vater hat sogar zweimal das genau gleiche Gericht nochmal gegessen. So ein Risotto mit Caprese, was unglaublich lecker war. Ich habe jeden Tag mindestens einmal Fisch gegessen, oft auch den dort eben sehr bekannt berühmten Stockfisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Bacalhau.
Ja, Kabeljau mit getrockneter Kabeljau, das ist in Portugal, man riecht das schon in jedem Supermarkt, wenn man reinläuft, wo die Ecke ist, wo die Unmengen von diesem Kabeljau liegen.
Genau, das ist halt, war früher ein arme Leute-Essen, man sagt, es gibt 365 unterschiedliche Gerichte, dass du jeden Tag was anderes kochen kannst. So wurde der früher gegessen und ich habe mich einfach dieser Thematik verschrien und habe halt, also ich habe manchmal zweimal am Tag den Kabeljau gegessen. Dann haben sie noch ein Gebäck, Natas, Playa de Natas irgendwie. Das ist so Blätterteig, der mit so einem Pudding-Zeug irgendwie gefüllt ist. Total geil, also richtig, richtig gut. Ja, also wir haben sehr lecker gegessen, wir haben viele schöne Sachen gesehen, wir waren in so einer alten Bücherei, also nicht alt, also eine normale Bücherei, die doch, sie ist älter, wo geschwungene Treppen, also wenn du Bücherei Porto eingibst, findest du das sofort. Angeblich wurde J.K. Rowling da für ihre Beschreibung von den Treppen und den Treppenhäusern der Bücherei in Hogwarts inspiriert. An dem Tag, wo wir da auch rumgelaufen sind, einen der ersten Tage, war die Einführungsveranstaltung für die neuen Studenten der Universität. Und die, oder viele ältere Semester zumindest, laufen dort Damen wie Herren in schwarzen Anzügen, weißes Hemd, Krawatte und dann so ein schwarzer Umhang, wie so ein Zauberlehrling rum.
Okay. Und
das machen die wohl schon sehr lange, sodass auch da die Inspiration klar ist, wo sie herkommen könnte, wenn es wahr ist, dass J.K. Rowling da längere Zeit gelebt und gearbeitet hat, als sie an den Büchern geschrieben hat.
Ich sehe es gerade, diese eine Rottreppe, das ist ja schon sehr lustig.
Total geil. Also, und es ist halt eine Bücherei, wo du 5 Euro Eintritt bezahlst, damit du reingehen kannst und dann ein Buch kaufen kannst. Da kriegst du dann 5 Euro Rabatt drauf. Aber ja, wir haben ja nicht 4 Bücher gekauft, sodass wir halt einfach nur Eintritt bezahlt haben. Und irgendwie 2 Tage später sind wir nochmal vorbeigegangen und da waren halt 50, 60 Meter Schlange.
Okay.
Von Leuten, die angestanden sind, um in ein Geschäft reinzugehen, um etwas zu kaufen. Bücher. Und eigentlich nur zu gucken. Und die meisten kaufen keine Bücher.
Das erinnert mich hier in Frankfurt in der Maizeile an diesen einen Klamottenladen, dessen Namen ich nicht sagen werde. Wo es schon Flashmobs gegeben hat, um die Leute, die da anstehen, zu lächerlich zu
machen. Echt?
Ja. Es gab Flashmob mit Klappstühlen in die Maizeile zu kommen und sich vor diesen entsprechenden Klamottenladen zu setzen und die Leute auszulachen, die da in der Schlange stehen.
Ah, okay. Ja. Also, Porto auf jeden Fall eine Reise wert und gerade auch, wenn man essen gehen möchte dort, es müssen halt nicht immer die Läden sein, die man die unserem Gefühl, also wenn ich ein Restaurant sehe und es ist irgendwie so ein bisschen schönes Licht da drin und sieht gemütlich aus und Holzvertäfel und so weiter, dann gehe ich da rein. Aber wenn da grelles Neonlicht drin ist, da habe ich echt nicht so viel Lust, da reinzugehen. Aber das waren die coolsten Restaurants, in denen wir waren. Du gehst so 3 Schritte in den Keller, alles so ein bisschen, ja, ranzig, die Stühle stehen alle viel zu eng, der Fernseher schreit laut, vorne ist irgendwie eine Theke, die so aussieht wie bei uns, so eine Metzgertheke, weißt du, so Glaswand und dahinter irgendwie so ein bisschen Zeug und Neonlicht an der Decke und Action. Und meine Eltern so, da müssen wir hin, das ist total super so, ja, alles klar, ihr entscheidet, wir gehen da hin, super. Sind da rein, eine coole Stimmung, die Bedienung oder Chefin, also sie hat sie jedenfalls so benommen, als heißt die Chefin da kam, hat irgendwie eine Mischung aus Deutsch, Englisch und Portugiesisch geredet. Man musste halt mindestens versuchen, sein Gericht, was man bestellen möchte, auf Portugiesisch zu sagen. Und dann hat sie Scherze mit einem gemacht und hat mit den anderen geredet und dann och, war immer was los. Und am Schluss gab es noch einen Schnaps aufs Haus, das Feuerwasser. Da nehmen sie irgendwie Branntwein, also irgendwie ein Brandy oder also irgendwas und füllen das mit Honig und Zimt für 7 Tage und dann, ja, hat ordentlich Feuer. Oh ja, hier, komm, ich krieg noch einen und das und so. Da sind wir da raus. Ordentlich Schlagseite, weil wir vorher noch ein kleines Gläschen oder eine Flasche Wein trinken mussten und ja, also sehr lohnt, tolle Stadt, aber die ist halt gerade auf dem Weg restauriert zu werden. Also du kommst da teilweise an Gebäuden vorbei, wo halt nur noch eine Fassade steht.
Und an manchen Baustellen, das haben wir tatsächlich auch gesehen, ja.
An manchen Baustellen meinte meine Mutter so, ich glaube, das war vor 50 Jahren auch schon eine Baustelle, jedenfalls kenne ich die. Hier bin ich auch öfter lang gelaufen.
Okay, krass.
Also musst du dir überlegen. Es ist, ja, ist ja halt ein, ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre Diktatur die hatten und dann, ja, kein reiches Land, die keine Bodenschätze, die hatten noch lange Kolonien, hatten da wohl auch Schwierigkeiten mit, also die hatten früher 4 Jahre Militärzeit, die du machen musstest, damit sie quasi die Kriege in den Kolonien halten konnten. Und dann sind halt viele Leute einfach, oder Männer, die dann Militärdienst hätten machen müssen, sind halt geflohen. Und da sie dann ja auch, wenn es während der Diktatur war, schon vorbestraft waren, sind sie auch nicht wieder zurückgekommen. Und
ja,
dann läuft ja halt das Volk weg. Und ja, wenn halt viele Menschen nicht mehr da sind, dann wird es halt wirklich schwer, da was zu produzieren.
Ja, also ich.
Aber Porto ist jetzt, also die Innenstadt, die Altstadt von Porto ist Weltkulturerbe. Und da wird halt jetzt echt was gemacht. Also.
Da sind sie. Also ich habe auch gute Erinnerungen an portugiesisches Essen zum Beispiel, wo du jetzt von dem Restaurant erzählt hast. Allerdings in Coimbra, nicht in Porto. Wie gesagt, wir haben die großen Städte so ein bisschen umgangen und sind so mehr in kleinen unterwegs gewesen. Ja, und wie du gesagt hast, so die kleinen Restaurants, teilweise, wo man von außen denkt, ich weiß nicht, aber mal halt so, wir haben versucht, so ein bisschen abseits der touristischen Zentren so ein bisschen rumzulaufen. Da, wo die
Touristen halt nicht direkt hingehen.
Genau, da, wo die Touristen nicht direkt sind, lauf einfach noch 10 Querstraßen weiter und guck mal, wenn es so ein bisschen ruhiger wird, und da irgendwo, wo du dann ein Restaurant siehst, was nicht komplett leer ist, wo irgendwie ein paar Einheimische drin sitzen, dann schau das mal an. Ja. Und wir haben da echt auch gute Sachen gefunden, die ich wahrscheinlich nicht wiederfinden würde, aber genau, an die ich fantastische Erinnerungen habe.
Ja, also wenn jetzt einer von unseren Hörern zufällig in den nächsten Wochen, wenn ihr die Sendung hört, nach Porto fahren wollt, im Moment kann ich mich noch an das eine oder andere erinnern, falls ihr da noch konkrete Tipps braucht, wo man unbedingt mal hingehen sollte, was man sich angucken müsste. Ja.
Sehr gut.
Porto, eine Reise wert. So,
eine Reise wert.
Besten, so. Nach dem Sommer, also irgendwie August, September ist noch besser, Oktober geht noch. Im Frühjahr regnet es ganz viel und es ist sehr neblig und es ist irgendwie kalt und der Atlantik ist noch echt richtig kalt und das wirkt sich dann eben auch aufs Festland aus. Also das ist nicht unbedingt die beste Reisezeit. Da kann es einem auch mal passieren, dass man 10 Tage da ist und 8,5 Regen hat.
Wart ihr am Meer?
Ja, wir waren auch am Meer.
Sehr gut.
Ja. Aber ja, ich war nur mit Füßen drin, also baden wollte ich dann. Oder also wäre ich auch gegangen, aber irgendwie badet man da nicht.
Aber du hast jetzt kein Surfbrett ausgeliehen und bist direkt mal reingesprungen in den Atlantik.
Das waren keine relevanten Wellen. Hätte ich vielleicht so Fingersurfen können. Weißt du, wie dieses Fingerskateboarden? So, das hätte gereicht.
Ich habe gerade heute gesehen, dass Nazaré wieder wie bekloppt ging. Aber Nazaré ist halt auch irgendwie, weiß nicht, 200 Kilometer südlich oder so.
Hm.
Das ist so toll, wenn man Nazaré im Internet sieht, die Wellen, wie sie da gehen und man weiß genau, auf diesem Felsen stand ich schon, ich habe denselben Blick darunter gehabt und
das ist cool.
Das ist einfach geil.
Ja.
Das ist eine bekloppt krasse Welle da. Das ist unfassbar. Aber gut.
Ich nachher mal googeln.
Mach das mal. Das ist, glaube ich, Europas größte Welle.
Okay. Ein Thema haben wir noch. Kannst du noch?
Ich kann noch.
Sehr gut. Das führt uns dann direkt zu unserer geliebten und viel zu selten besprochenen Kategorie, die Einkäufe der Hörer. Hier steht in unserem Dokument die Einläufe der Hörer. Das ist ja ein großer Spaß.
Ein großer Scherz, den ich da nicht reingeschrieben habe, möchte ich betonen.
Ich mache so Scherze nie.
Nein.
Nein.
Gut, also die Einläufe unserer Hörer sind...
Es geht, willst du kurz erklären?
Naja, es geht natürlich um die Amazon-Käufe der Woche sozusagen, die wir natürlich nicht wochenweise abfrühstücken, sondern immer mal wieder so alle halbe Jahr oder so. Ich glaube, wir haben irgendwann im Mai zuletzt geguckt, was ihr so auf unsere Affiliate-Links bestellt habt. Wir danken immer herzlich, wenn ihr unsere Affiliate-Links benutzt, weil uns das natürlich einen kleinen Prozentanteil eures Einkaufspreises von Amazon wieder zurückbringt, ohne dass für euch sich der Preis, zu dem ihr das Produkt kauft, ändert. Amazon ist dann einfach so freundlich, ein bisschen Geld in unsere Richtung zu geben, dafür, dass wir euch dieses Produkt empfohlen haben.
Ihr könnt auch andere Sachen kaufen, die wir euch nicht empfohlen haben.
Das stimmt, das ist wohl so.
So mache ich das nämlich immer. Ich habe mir einfach diesen Link, diesen Affiliate-Link gespeichert und wenn ich auf meinem Rechner hier auf Amazon, also als Lesezeichen klicke, dann gehe ich direkt über die Sneakpot-Seite.
Das dürfen wir allerdings nicht empfehlen, weil das ist nicht erlaubt, dass wir das empfehlen. Hey. Dass ihr das so macht, das widerspricht den Amazon-Regeln.
Oh, da mache ich das natürlich nicht.
Das hast du natürlich nie getan. Aber
das wusste ich nicht, sorry. Ach, nun, einmal mit Profis arbeiten.
Einmal mit Profis. Na, jedenfalls, also in der Regel, wenn wir über Filme sprechen, dann verlinken wir die Produkte für euch in dem entsprechenden Sneakpot-Artikel auf sneakpot.de. Sind das dann Affiliate-Links zu Amazon, wo ihr den Film bestellen könnt. Und wenn ihr da durch einen dieser Links durchklickt und irgendein anderes Produkt bestellt, dann zählt das genauso. Und insofern könnt ihr uns damit was Gutes tun, damit wir hier unsere Server bezahlen können, unsere mittlerweile über 70 Gigabyte große Podcast-Archiv-Verzeichnis.
70 Gigabyte.
Ja, das ist echt krass. Zeug für euch zum Download bereithalten können, das möchte ja alles irgendwie bezahlt werden, die Domains und so. Dafür könnt ihr uns damit unterstützen, weil wir ansonsten hier keine Werbung in der Sendung haben. Und dann gucken wir natürlich immer mal so, was ihr so bestellt und wie gesagt, es ist, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, das ist anonym, also wenn ihr da was bestellt, dann sehen wir zwar, dass da was bestellt wurde, aber wir wissen nicht, wer das bestellt hat. Insofern, selbst wenn ihr da jetzt irgendwie rosa Pony-Dildos bestellt, dann müsst ihr euch nicht fürchten, dass wir demnächst dann verkünden, wer hier diese lustigen Dinge bestellt, sondern wir sehen nur, dass das bestellt wurde, nicht wer das bestellt hat. Und dann gucken wir da immer mal so durch. Und hier sehe ich zum Beispiel, hat jemand eine Ersatzlampe für seinen Beamer bestellt. Ich nehme an, dass das eine Beamerlampe ist, das steht hier nicht erklärt. Eine Sony LMP H200 Original Ersatzlampe für einen VPL V50 oder VPL VW6. Das ist wieder so eine typische japanische Produktbezeichnungsbuchstabenwüste. ich hoffe, das Ding hat gepasst und war nicht irgendwie dann doch noch das falsche Modell für das Vorjahresding. Ist nämlich richtig teuer, so eine Beamerlampe. Hast du einen Beamer?
Nee.
Eigentlich? Nee. Ich auch nicht. Ich will eigentlich immer mal einen kaufen, aber genau vor diesen Lampen habe ich Angst. Die hier hat 230 Euro gekostet.
Was?
Ist krass, ne? Also ich gehe davon aus, dass es eine Beamerlampe ist. Steht leider nirgends. Es irgendwie gibt keine Erklärung dazu und sonst auch nichts, keine Bewertung. Aber derjenige wird schon wissen, was er da gekauft hat. Der oder diejenige. Krass. Ja. Also Beamerlampe.
Aber dann hat jemand... Im Beamer... Ich weiß nicht, ob... Also, ich finde es halt schon praktisch, den Fernseher einfach klick an und dann läuft er los. Beim Beamer, der muss ja wieder an und dann hier. Und,
ja, auf der anderen Seite, aber ich benutze meinen Fernseher nie mit seinen eingebauten Lautsprechern. Ich mache immer die Stereoanlage an.
Okay, ja gut.
Klingt einfach so viel besser. Und und als Zuspieler benutze ich eigentlich fast ausschließlich mein Apple TV, also diesen Unity Media Receiver habe ich das letzte Mal eingeschaltet zur Fußball-WM, glaube ich. Und selbst da
mache ich dann
mittlerweile Ja, genau, dann mache ich dann das Apple TV.
Also gut, man hört halt immer das Tor 10 Minuten, 10, 20 Sekunden vorher, aber.
Ja, muss man einfach Sound lauter machen, dass man das Gebrüll von den anderen nicht hört. Und insofern, ich glaube, für mich würde es kaum einen Unterschied machen. Ich hätte halt wahrscheinlich noch einen Knopf mehr, nämlich die Motorleinwand runterfahren. Aber ist dann auch schon egal.
Das kannst du ja hier in deine Fernbedienung mit einmalen.
Genau. Egal, nächstes Produkt.
Ja.
Die Amigo 500 Kartenmischmaschine in Rot.
Cool.
Das fand ich ein sehr cooles Produkt. Da das spielt ja wohl jemand eine Menge Poker, nehme ich an, oder sowas. Wo man dauernd Karten mischen muss.
Karten mischen, oder?
Ja, aber beim Poker mischst du sie ja halt sehr oft, ne? Also so ein Durchgang dauert ja im Zweifel nicht lang und dann musst du schon wieder mischen, musst du neu anfangen. Beim Kanaster, das dauert ja ewig.
Ja,
du gehst dann schon noch von Hand hin.
Ja.
Aber ja, es sind also irgendwie so mehrere Stapel, die du da so reinlegst und dann ist da so eine kleine Kurbel an der Seite. Oh, das ist so ein riesiges rotes Stück Plastik mit so mehreren Rädchen. Und wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Würde ich gerne mal in Action sehen, aber ein Video gibt's hier nicht. Und dann mischt es wohl offensichtlich deine Karten.
Cool.
Kostet 22 Euro.
Also ich spiele halt zu wenig Karten, aber das hat schon was Cooles. Gerade wenn man so mit den Jungen, haben wir nicht mal auch zusammen gepokert irgendwann mal einen Abend?
Ja.
Am Ende artet es wahrscheinlich eh ein Besaufen aus bei uns. Aber wenn man da so eine Mischmaschine hätte.
Ja, es will halt immer keiner der Dealer sein, ne? Weil genau aus dem Grund, weil er
dann
mischen muss.
Ja, oder der eine, der halt ganz vernünftig mischen kann, der mischt dann halt immer eine Viertelstunde, weil er damit angeben möchte.
Genau. Und der andere, der dann mischt und es nicht kann, dem gucken dann alle zu und er fühlt sich dann so beobachtet, dass alle ihn jetzt so schäbig angucken, weil er so schlecht mischt.
Genau. Ich sehe, dass die Kreuzdame immer noch unten ist. Misch die doch mal weg. Ach nee, das war Doppelkopf. Naja, egal.
Egal. Hier hat jemand das große Tafelwerk Interaktiv 2.0 allgemeine Ausgabe außer Niedersachsen und Bayern beachte.
Was ist das denn?
Weiß ich nicht.
Ach, das habe ich vorhin nachgeguckt. Das ist eine Formelsammlung.
Das große Tafelwerk Interaktiv 2.0 Mathematik, Informatik, Physik, Chemie und Biologie. Aha. Für 13,99 als gebundenes Buch. Das klingt mit CD-ROM. Jetzt kommt's.
Mm.
Ja, westliche Bundesländer. Steht noch dabei.
Nicht mehr lesen.
Ist geil, westliche Bundesländer außer Niedersachsen und Bayern. Ist doch schon weniger als die Hälfte fast.
Ja, ja.
Nun ja. Gut, also das ist offensichtlich, da hat jemand was für die Schule bestellt, würde ich sagen. Entweder für Sohn oder Tochter oder die oder derjenige selber. Das ist lange her bei uns. Da äußern wir uns nicht zu. Kommt dann irgendwie demnächst wieder auf uns zu, wenn die Kinder alt genug sind, aber.
Naja, vermutlich.
Das ist noch weg und das möchten wir noch nicht, da möchten wir noch nicht dran denken. Was haben wir noch? Ein Handy wurde bestellt.
Ein Handy?
Ja, ein Nokia 8. 5,3 Zoll Smartphone.
Macht Nokia noch Handys?
Oh,
anscheinend.
Du kannst Fragen stellen. Zumindest kann man sie noch kaufen. Ob sie noch produziert werden, weiß ich. Ich glaube, Nokia ist irgendwann mal ausgestiegen, oder?
Keine
Ahnung. Das hier ist ein Android-Handy. Nokia hat ja auch mal eine Zeit lang so diese Windows-Phone-Dinger gemacht. Auf die, glaube ich, die Leute, die damals noch Windows die Treue gehalten haben, große Stücke gehalten haben, weil die Hardware wohl recht gut war. Aber Microsoft hat halt das Betriebssystem vor die Wand gefahren. Also in dem Sinne, als
wir angefangen haben mit Handys, waren doch Nokia schon eigentlich die ganz guten.
Ja klar, und dann ist Nokia ja sozusagen von dem Smartphone-Train mit iPhone und Android sozusagen die Butter komplett vom Brot genommen worden. Und dann ist Nokia mehr oder weniger pleite gegangen und ist dann von, die Handysparte ist dann von Microsoft gekauft worden. Oder zumindest haben die so eine Partnerschaft irgendwie mit Microsoft gemacht.
Ja.
Und dann hat Nokia eine Zeit lang für Windows Phone Betriebssystem die Hardware geliefert. Und die waren hardware-seitig wohl auch richtig geil, weil die wohl auch richtig gute Kameras hatten. Das war diese Lumia-Reihe damals.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Aber das Problem war halt, du hattest Windows Phone als Betriebssystem. Und das musste man wohl hart wollen. Also das Betriebssystem war geil, es gab halt leider keine Apps. Oder, also
ja.
Keine im Sinne von keine nennenswerten Stückzahlen und keine relevanten.
Ja.
Und das ist halt dann so, das Betriebssystem reicht halt heutzutage nicht, du musst das Ökosystem haben.
Genau. Ja, Nokia ist doch quasi dieses Kodak-Syndrom zum Opfer gefallen.
Was meinst du mit Kodak-Syndrom?
So dieses, ja. Ach, dieses Digitale, das setzt sich nicht durch. Und die halt Smartphones setzen sich nicht durch. Und dann wusch,
genau.
Ups, Fehler.
Ja. Genau, dieses komische Auto, das stinkt ja. Da bleibt
einer eine von meinen Lieblings-YouTubern hat sich das alte Kodak-Symbol auf den Arm tätowieren lassen, damit er immer dran denkt, aufzupassen und sich nicht überfahren zu lassen.
Sehr gut.
Ja. Bingen bis Babisch. Kann man unbedingt gucken. Eine extreme Empfehlung.
Was macht Koch der?
YouTube.
Ah, okay. Eine von deinen Koch-Empfehlungen.
Total geiler Typ. Man sieht ihn immer ab Hals abwärts. Er spricht mit einer tiefen Stimme. Und er kocht immer aus Fernsehsendungen quasi das Essen nach. Und macht es dann immer lecker. Also kocht es einmal so nach, wie man es da so erkennen kann. Und dann sagt er, ah, ja gut, aber wenn man es richtig gut macht, dann würde ich das und das und das machen. Und jetzt hat er zusätzlich dazu noch mit einer Basics-Sendung angefangen, wo er halt wirklich so Kochen Basics erklärt. Aber irgendwie in der dritten Folge macht er schon Nudeln selber. Also Basics halt. Okay. Nudeln selber machen, klar. Andere Leute sind froh, wenn sie Nudeln nicht verbrennen. Aber naja.
Da komme ich nicht mit. Ich habe heute nur eine Reispfanne gemacht.
Oh.
Okay,
kochen.
Verzeihung. Ja,
nein,
passend dazu hat hier jemand Cashewkerne, das große 12er-Pack bestellt. 12 mal 200 Gramm. Alter Falter, das sind 2,4 Kilo Cashewkerne.
Geil.
Das ist schon richtig hart.
Ich esse die gerne. Ich finde die super. Waren die gesalzen oder nicht?
Das müsste ich jetzt großklicken. Shelled mit Schalen.
Mit Schale.
Cashewnuts shelled.
Ja, dann sind sie
nicht
gesalzen, weil
steht hier
soll das Salz da reinkommen.
Ja, keine Ahnung. Ja. Ja gut, bei Pistazien sind die so offen, da ist es gesalzen, obwohl die noch in ihren Schalen sind. Also, keine Ahnung, ich kenne mich mit Cashewkernen nicht aus. Ich habe die immer nur in der Nussmischung und hier hat jemand 2,4 Kilo davon bestellt, was ich echt krass finde.
Was kosten 2,4 Kilo Cashews?
Jetzt habe ich es gerade eben zugeklickt, es tut mir leid.
Okay, dann nicht.
Was haben wir noch? Das ist ja witzig. Ein LED-TV-Simulator. Das ist so ein
was?
Pass auf, das simuliert zum Einbruchschutz quasi, dass
Aha.
du anwesend bist und Fernseh guckst. Indem du da so ein kleines Gerät hast, kostet 13 Euro. Und das hat mehrere verschiedene bunte, im Wesentlichen blaue und blau-rote LEDs. Und das macht dann halt so schnelle, unterschiedliche Farbwechsel, wahrscheinlich so mehr oder weniger random, und beleuchtet damit dein Zimmer, damit man, wenn man von unten aus dem Haus raus, von außen guckt, dann sieht das so aus, als würdest du Fernseh schauen. Und das hat eine eingebaute, programmierbare Zeitschaltuhr, und dann kannst du halt immer abends von 20 bis 23 Uhr simulieren, dass du jetzt Fernseh guckst. Und dann denkt der Dieb, der draußen steht, Mensch, das Geblinke da oben und das Geflacker, da guckt jemand gerade, krass Tatort. Mhm. Da kann ich jetzt nicht einbrechen. Also so ist es so.
Echt cool.
So ist
ich wusste nicht, dass es sowas gibt.
Echt nicht? Ich hatte es schon mal irgendwo gesehen. Fernsehattrappe, Fake-Fernseher mit 12 LEDs und 3 Programmen. 13 Euro ist jetzt nicht so teuer. Ich meine, ob das was bringt, ob das einen Dieb abhält, wird man wahrscheinlich nie erfahren.
Also die halt quasi vorbeifahren und auf eine Gelegenheit hoffen, so, oh, alles dunkel, alles klar, wir gehen da rein. Wenn dann sowas leuchtet, dann ist es halt bewohnt. Aber jemand, der das Haus beobachtet und ernsthaft in dieses Haus einsteigen will, der sieht halt, ja, okay, es sind jetzt halt 48 Stunden, ist keiner raus und rein gekommen. Da ist niemand.
Ja, wahrscheinlich hast du damit genau recht, ja. Gut, also 13 Euro kann man sowas kaufen. Dann hat hier jemand bestellt, was ist das denn? Du, ich spreche das wahrscheinlich falsch aus. Das ist von der Firma Xyla Decor für den Garten. Douglasienöl.
Mhm.
Oder Douglasienöl.
Douglasie, ja, das ist Holz.
Was? Aha.
Was das ist eine Holzart, die sehr wetterbeständig ist. Also die kannst du im Außenbereich einsetzen. Lustig, am Samstag habe ich irgendwie für 130 Euro Douglasie gekauft. wirklich. Hm.
Okay, Zufälle gibt's.
Haben wir nicht abgesprochen.
Nicht abgesprochen, wirklich.
damit baust du, also kannst du so Außenmöbel bauen oder Terrassen. so Außenterrassen, so Holzdinger, sind oft aus Douglasie oder Lärche. Das sind halt Hölzer, die du nicht groß bearbeiten musst. Die werden dann halt grau. Wenn du so ölst, halten sie natürlich noch besser und intensiver. Und ich habe es gekauft, weil ich meine Mutter möchte schon immer irgendwie ein Hochbeet haben. Habe ich gesagt, so ja, kann ich ja mal bauen. Habe ich jetzt wollten wir eigentlich schon im April bauen, haben wir jetzt irgendwie nicht geschafft. Jetzt bauen wir es im Herbst. Da habe ich eben die Verschalung quasi von dem Hochbeet aus Douglasie gekauft.
Cool. Ein Hochbeet bräuchte ich auch noch, wenn du gleich zwei bauen möchtest. ja, weil die.
Wenn ich einmal gebaut hat, dann kann ich dir sagen, wie es geht. Dann bräuchte ich dir auch eins, ja.
Genau, ich nehme dann die Improved Version. Mhm. Die Hasen fressen immer die Salate, weißt du, das ist das Problem, deshalb brauche ich ein Hochbeet.
Ja, du brauchst du irgendwie Schneckenschutz noch beim Hochbeet. Weil die laufen noch da hoch.
Ach, verdammte Schnecken. Wobei Schnecken waren jetzt echt nicht so sehr das Problem wie Hasen. Also Hasen haben uns mehr aufgegessen.
Ja, weil die Hasen auch schneller sind als die Schnecken.
Und Ratten. Überlese. Ratten waren auch ein Problem. Also Ratten haben jetzt nicht unsere Dinge gegessen, aber Ratten sind halt anwesend und das allein ist ein Problem.
Ja,
das mussten wir auch noch irgendwie. Aber wir haben schon ein paar.
Aber wenn die vergiftest du die Hasen gleich mit. Ist auch blöd.
Nicht zwingend. Das kommt darauf an, wie du das Gift ausbringst.
Ah.
Wenn das Gift in einer Köderbox ist, deren Öffnung nur so groß ist, dass da nur eine Ratte durchpasst und kein Hase, dann kommt der Hase da nicht rein und dann kann er das auch nicht fressen.
Außer ein Babyhase. Und das wäre sehr traurig.
Das wäre sehr traurig, aber selbst ein Babyhase ist zu groß für diese Öffnung.
Ah, na gut. Was haben wir noch gekauft?
Also wir haben nichts gekauft, aber unsere Hörer haben eine. Ja,
wer weiß, ich taugle auch.
Pass auf, jetzt kommt es wieder. Diesmal ist es eine deutsche Firma und trotzdem ist es so eine japanische Bezeichnungskatastrophe. Zuhören. Der Bosch BCH6L2561. Ja, nicht hier durcheinander bringen mit dem 6L2569, den es wahrscheinlich nicht gibt, den ich mir gerade ausgedacht habe, aber der BC6L2561 von Bosch ist ein kabelloser Handstaubsauger.
Oh.
Danach folgt das Wort Athlet, warum auch immer, das steht da so drin. Also, ich lese nochmal vor. Bosch BCH6L2561 kabelloser Handstaubsauger Athlet Lithium-Ionen-Technologie 25,2 Volt, drei Leistungsstufen, Sandstone Metallic.
Cool.
Das ist ein Mouthful of Product Name. Kostet über 200 Euro.
Was?
Und ist offensichtlich ein batteriebetriebener Handstaubsauger, den man so, also der ist so, dass du ihn im Stehen benutzt. Also hat so einen langen Stiel.
Ach, so ein Ding ist das.
So, so ähnlich wie diese
Tischstaubsauger, wo man eben die Krümel vom Set absaugen kann.
Nee, ist so richtig so komplett für die Wohnung Staubsauger mit ohne Kabel.
Ah, oh, okay. Die können halt weniger Saugleistung haben, weil die weniger Schlauch besaugen müssen.
Das ist zum einen richtig und zum anderen ist das, glaube ich, echt, also ich habe ein paar Mal sowas benutzt. Der Christoph hat ja so einen Teil von Dyson, glaube ich. Der hat so ein Dyson V.
Hat der nicht auch so ein Roomba?
Den hat er auch, ja.
Wofür braucht man dann sowas anderes noch?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss ja auch sagen, seit ungefähr einem Dreivierteljahr bis Staubsauger-Roboter bin, kann ich die Male, die ich den richtigen Staubsauger aus dem Wandschrank geholt habe, an eineinhalb Händen abzählen.
Ja, genau.
Also wenn man alles abzieht, wo ein Glas runtergefallen war oder sonst irgendwas kaputt gegangen ist, so wo man sagt, oh, ich habe was zerschmissen, ich muss es aufsaugen. Wenn man das abzieht, dann wird es noch extrem viel weniger.
Mhm.
So, diese Staubsaugerroboter machen schon sehr viel Saugarbeit obsolet, das muss man echt sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber sowas hier ist, glaube ich, echt praktisch, weil ohne Kabel, gerade diese, ich weiß nicht, ob der das hier hat, muss ich gerade mal gucken. Mal schauen.
Das Coole ist halt, du bringst ihn an die, wahrscheinlich hat er auch so eine Wandhalterung.
Genau, so eine Wandhalterung mit Ladestation.
Immer geladen.
Genau.
Und dann nimmst du ihn einfach und saugst irgendwas weg und dann hängst du ihn wieder hin.
Richtig. Und du hast nicht dieses. Ich muss den erstmal rausholen, dann muss ich das Kabel rausleiern, dann muss ich irgendwo eine Wandsteckdose finden, dann steckt da was drin, dann muss ich das rausziehen, dann muss ich vorher überlegen, darf ich das rausziehen oder geht irgendwas kaputt?
Genau, ja, welche Rechner fahre ich jetzt alle runter?
Genau so. Ja, oder keine Ahnung, ja, gibt es tausend so Dinge oder irgendwelche
ziehst irgendwas raus und stellst dich raus, da war eine Dreierverteilerdose dran, hinten hing der WLAN-Router mit oder so. Muss ja erstmal booten wieder und dann.
Habe ich jetzt bei dem Raspberry Pi einbauen, muss ich auch irgendwie mehrfach stecken und bumm, war vorne kein WLAN mehr. Hast du das WLAN kaputt gemacht? Nö, ich baue hier gerade nur ein bisschen was um. Ist gleich wieder da.
Genau. Und das ist dann schon geil, wenn du das Ding einfach nur nimmst, saugst und es wieder reinstellst, fertig. Aber ich habe auch gehört, zum Beispiel mein Vater hat auch so ein Teil, irgendwie so ein Modell früher als das, was der Christoph hat. Mhm. Und der sagt, für seine Wohnung, das reicht einfach nicht. Also wenn du dir überlegst, heute ist jetzt Putztag irgendwie, was ich Samstag, ich saug jetzt die Wohnung und du nimmst dir das Teil und fängst an, Zimmer 1 und fängst an zu saugen, Zimmer 2 saugst es durch, dann den Flur und dann Zimmer 3, oh Mist, Akku leer. Und dann hängst du es wieder rein und dann musst du wieder warten, bis es voll ist. Und also wenn du ein Modell kaufst, wo der Akku so lange hält, dass du in Ruhe und ohne dich zu eilen und zu hetzen deine gesamte Wohnung saugen kannst, dann ist es wahrscheinlich richtig geil. Wenn das nicht geht, wirst du hin und wieder so Frustmomente erleben. So habe ich das berichtet bekommen. Ich kann das nur so kolportieren. Keine Ahnung, wie lange man mit einem 25,2 Volt Lithium-Ionen-Technologie-Athlet-Staubsauger von der Firma Bosch kommt.
Athlet!
Vor allem das Wort Athlet ist da so mitten in der Produktbezeichnung an irgendeiner völlig obskuren Stelle. Aber gut.
Ich gebe jetzt mal bei Amazon Bosch und Athlet ein. Jetzt habe ich Bösch geschrieben, das ist auch super. Bosch.
Wir dissen hier gerade das Produkt, was irgendeiner unserer Hörer oder Hörerinnen bestellt hat und uns damit Affiliate-Verdienst zukommen hat.
Ich finde ihn direkt. Das ist total super. Welchen hattest du?
BCH6L2561.
Ah ja, hier.
Also die
Der sieht aber schick aus.
Die Produkte, das Coole ist halt, sind auch sehr zufrieden damit im Großen und Ganzen.
Das Coole im Gegensatz zu dem Dyson-Ding ist halt, dass der das Akku und diese Saugkammer und den ganzen Kram unten hat. Also das ist direkt über diesem Saugdingskirchen.
Ja.
Wie heißt das denn? Saugsauger. Saug.
Na, der Motor halt. Der Dyson hat das ja oben, ne? Das stimmt.
Genau. Das heißt, habe ich den Motor und muss den halt oben halten. Und hier bei dem ist der Motor halt unten, direkt über dem Sauger.
Der ist schon bewusst, dass wir gerade so, das sind zwei Blinde, die über Farben reden, ne? Also wir haben weder das eine noch das andere Ding jemals benutzt. Das stimmt nicht, den Dyson habe ich schon mal benutzt beim Christoph.
Ja,
aber ich kann da jetzt, ich würde mir kein Vergleichsurteil muten. Zutrauen.
Ja.
Nun ja, also gibt's zu kaufen, haben Leute gekauft auf unseren Link. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Was haben wir noch? Letztes Produkt für heute. Schraubenzieher, Schraubendreher, Öffnungswerkzeugset, Klebepad, Klebefolie, Opening Tools für Samsung, Microsoft, Nokia, Lumia, Apple, iPhone 6, 6 Plus, 5, 5S, 5C, 4S, Arcos, Sony, Vico, Kubo, Medion, HTC. Also irgendwie ein Set von Schraubendrehern und komischen Plastiktools, um alle möglichen Geräte aufzuknibbeln.
Aha.
Für weniger als 8 Euro. Da kriegst du was für dein Geld. Das sind locker 20 Tools oder so auf dem Foto.
Mhm.
Ich mach mal groß.
Was? Ach so, wenn ich mein iPhone Batterie selber tauschen will.
Sowas, ja. Oder wenn du jetzt zum Beispiel es steht jetzt hier nicht dabei, aber wenn du zum Beispiel so versuchst, einen iMac aufzukriegen, um deine Festplatte auszutauschen, dann musst du, glaube ich, auch das Display ist irgendwie verklebt und dann musst du da so außenrum mit so einem, wie so eine Art Spachtel, da so reinspachteln in diese, sozusagen in die Verklebung von dem Display, um das Display abzuhebeln von der hinteren Platte.
Ach,
und ey. Das ist wohl, also ich habe mir das auf iFixit mal durchgelesen, das ist so ein Prozess, wo man echt Angst kriegt, wenn man sich das durchliest, ob man das wirklich tun möchte.
Mhm.
Wenn man das erfolgreich hinter sich gebracht hat, dann denkt man sich wahrscheinlich, oh ja, geil, ging. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht halt auch, dass du irgendwo irgendwas kaputt machst und dann so 2.500 Euro Schaden machst und dann halt nicht denkst hinterher, oh ja, geil, ging.
Geiler Typ, der das hier wieder randaliert hat.
Genau. Das hier ist jetzt mehr für Handys.
Ich kenne Leute, die das gemacht haben, die so an iPhones selber die Batterien ausgetauscht haben und damit sehr gut gefahren sind. Ich kenne Leute, die an iPhones Batterien haben austauschen lassen in so einem Laden und damit hart auf die Fresse geflogen sind. Hey. Also das komplette Spektrum ist dabei. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich würde zu Apple gehen. Da kriege ich Garantie, da zahle ich das allermeiste, das ist die teuerste von allen Varianten, aber die am höchsten die Wahrscheinlichkeit hat, dass was Gutes bei rauskommt.
Ja, wenn sie es ja kaputt machen, dann drehst du halt wieder zurück und sagst, mach das wieder ganz.
Genau.
Backup musst du selber machen, aber alles andere soll
nicht machen. Ja, klar, aber das ist natürlich die teuerste Variante. Also wenn du es irgendwie an die Ecke zu hier Alis Handy-Service bringst oder meinetwegen auch Dieters Handy-Service, dann macht er das auch. Aber wenn du mit dem dann halt Streitigkeiten anfängst, dann hast du dich halt mit so einem kleinen Ein-Mann-Laden angelegt und nicht mit einer großen Multimillionen-Dollar-Firma, die sich einfach denkt, Servicequalität und Servicezufriedenheit, dann machen wir es halt nochmal, scheißegal. Mhm. Dieter oder Ali sind dann halt wahrscheinlich irgendwie, denken sich dann halt, nee, mein Umsatz und so und
ja, das ist dann blöd.
Ist jetzt nur Vorurteil, aber ich glaube, ich würde dann doch lieber die große Firma nehmen.
Apropos große Firma, hast du eigentlich die Keynote geschaut?
Natürlich. Würde ich die Keynote ungeschaut an mir vorbeigehen lassen? Natürlich nicht.
Hast du live geguckt?
Am selben Abend noch, aber nicht live, weil das fällt uhrzeitmäßig genau in die Phase, wo meine Tochter zu Bett geht. Das ging nicht.
Okay.
Aber ich habe gewartet bis, ich glaube, ich habe noch eine Folge Disenchantment geguckt und als die fertig war, da war dann der Stream verfügbar.
Okay. Und? Wir reden jetzt, liebe Hörer, wir reden jetzt nicht lang drüber.
Genau, wir reden jetzt kurz über Apple-Produkte, die neu vorgestellt wurden am 12. September. Es gab drei neue iPhones und eine neue Uhr. Und von den iPhones, ja, schön. Solide Überarbeitung, sag ich mal. Diese neue goldene Farbe finde ich recht sexy so. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich kaufen würde.
Aber, also wenn Farbe der erste Punkt ist, über den wir reden,
dann ist es halt passiert. Es ist so ein klassisches S-Modell. Also,
ja, genau.
Bisschen besseres Face-ID, sehr viel bessere Kameras. Weil größerer Sensor immer gut. Heißt mehr Schärfentiefe, mehr Lichtempfindlichkeit. Ich glaube, das ist evolutionär schon ein Schritt, den man jetzt nicht so richtig in Zahlen fassen kann, wo sie auch nicht jetzt eine fette Werbekampagne werden fahren können, wo es heißt, hier, guck mal, hier diese folgenden Eckwerte sind das neue Ding, sondern das sind so subtile Verbesserungen, aber ich glaube, 30% größere Pixel habe ich gelesen. Also 30% größerer Sensor bei gleichen 12 Megapixeln. Das macht schon was aus. Also das wirst du in der Bildqualität sehr sicher sehen können. Und ja, dann eben das große Modell, das fixt mich tatsächlich so ein bisschen. Ich hatte ja früher ein 6S Plus und bin dann aufs 10er gewechselt und das eine Ding, was mich an dem 10er dann gestört hat, war sozusagen, dass ich Größe verloren habe gegenüber meinem Plus-Phone. Natürlich habe ich auch Handhabbarkeit wieder gewonnen, also es passt wieder sehr viel problemloser in eine Hosentasche und in eine Hemdtasche.
Überraschend.
Klar, das ist schon auch was, wo man dann merkt, so okay, geht wieder besser. Aber war ja jetzt in den zwei Jahren, die ich das Plus-Modell hatte, nicht so, dass ich jeden Tag schreiend von meinem Handy davonlaufen wollte. Sondern immer, wenn du irgendwie ein Spiel spielst oder ein Video guckst oder so, dann ist das schon auch sehr, sehr geil, den großen Schirm zu haben. Ja, und jetzt ist ja, halt
das,
so.
Das große, die große Fläche und die komplett bis zum Rand ausgefüllt, ist halt schon cool. Also,
aber genau. Trotzdem, ich glaube, mich wird. Also, wenn ich jetzt irgendwie weiter auf dem S-Train geblieben wäre und immer die zweite Generation von jedem neuen Modell kaufen würde, und das 10 jetzt ausgelassen hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich 10S Max kaufen. 10S Bad Max. Und jetzt ist es aber so, da ich eben auf dem 10er im Moment bin, finde ich den Schritt nicht so groß, dass ich mich jetzt genötigt fühle, Geld zu investieren. Was ich ganz angenehm finde, mein Konto wird mir's danken, dass ich jetzt doch nochmal ein Jahr das 10er mit mir in der Tasche rumtrage und jetzt einfach mit iOS 12 genieße.
Ja.
Siri Shortcuts gefällt mir sehr gut, aber dazu vielleicht nächste Woche mehr, da bin ich gerade was am Basteln.
Oh ja, da sollten wir mal intensiv drüber reden. Aber das machen wir nächste Woche.
Genau. Und
ja, aber also mich hat das Telefon echt sehr kalt gelassen, diese ganze. So, ja, sieht schön aus, ja, okay, Gold, ja, toll. Dual SIM, ja, okay, alles egal. Also es war halt nicht so, jo, da hat sich jemand was Cooles dabei gedacht.
Ich glaube, tolles Phone, tolles. Wenn du jetzt das 10S in die Hände bekommen würdest, oder ich würde deins jetzt gegen ein 10S austauschen, würdest du wahrscheinlich im ersten Augenblick denken, okay, ja, ist same. Aber so nach 2 Monaten oder so würdest du wahrscheinlich sagen, ja, nee, ich habe jetzt doch ein paar Mal bemerkt, so, ist schon geil.
Ja.
Aber so diese Tentpole-Features, wie es so schön heißt, so, die so leuchtturmmäßig rausstrahlen, die fehlen halt doch. Also es ist so eher evolutionär als revolutionär.
Ja. Ja. Dann haben sie noch die Uhr vorgestellt. Kaufst du eine neue?
Nein. Also
sie haben jetzt die 4 vorgestellt. Du hast eine 3, ja?
Richtig. Okay. Wenn ich eine 2 hätte oder eine 1 oder eine 0, dann würde ich wahrscheinlich die 4er kaufen. Und es ist jetzt schon auch so, dass ich mit mir ringe. Also eigentlich hatte ich den Plan, meine 3er nach einem Jahr zu ersetzen. So, echt? So ganz so im Hintergrund meines Kopfes habe ich auch so ein bisschen in meinem YNAB eine Kategorie gehabt, wo ich dachte, da könnte ich ja mal eine neue Uhr kaufen. Einfach nur, weil ich dachte, ich würde gern auf die Edelstahluhr umsteigen.
Gleich noch richtig.
Ja, weil ich muss sagen, ich habe die Uhr ja gekauft, direkt als sie rauskam, die 3. Mhm.
Ja.
Und habe sie in Aluminium gekauft. Und ich finde sie nach wie vor schick, überhaupt keine Frage. Ich trage sie gerne, ich habe sie jeden Tag um meinen Arm und immer, wenn ich sie nicht an meinem Arm habe, vermisse ich was und denke mir sofort, oh shit, du bist ohne Uhr aus dem Haus gegangen, weil du sie auf dem Lader vergessen hast heute Morgen.
Oh nein, und die Schritte werden nicht gezählt.
Verdammt. Die Schritte werden nicht gezählt und meine Ringe sind nicht zu und ich krieg sofort Panik. Insofern, also diese Uhr ist mein täglicher Begleiter und ich möchte sie nicht missen. Aber als ich dann das iPhone 10, was ja erst Monate später kam, es kam ja erst im Dezember, als ich das dann in meinen Händen hielt und es hat diese Edelstahlkanten, und es glänzt so schön an den Seiten. Und dann sah ich immer meine Aluminiumuhr daneben, die halt matt ist und nicht glänzt. Und dann sieht man manchmal so Fotoaufnahmen von Leuten, die Edelstahlversion haben. Und dann dachte ich mir so, das wäre schon sehr schick, so eine Edelstahluhr. Das hätte schon was. Und dann war so mein Plan, wenn dann die Uhr 4 kommt, dann holst du dir die vielleicht in Edelstahl. Aber irgendwie ging ich auch davon aus, dass die irgendwas anderes Cooles noch mitbringen würde, als dass ich jetzt nur das neue Metall sozusagen habe. Und natürlich, sie bringt was anderes mit. Sie bringt das größere Display und sie bringt diese EKG-Funktion. Sieht
schon schick aus. Also ich war am Freitag im Apple Store, hab mir das angeguckt. Da ist schon viel Platz drauf jetzt. Mann, Mann, Mann.
Ja, und das neue Watchface, dieses Infograph Watchface, ist Apple Watch 4 Exclusive. Weil eben nur für die großen Displays zu haben.
Mhm.
Sehr schade, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es auch für die 3er noch kommt. Haben sie nicht gemacht. Okay, kann man jetzt wieder Apple schimpfen für, sie wollen mehr Hardware verkaufen. Ist schade, weil dieses Watchface hätte ich sehr gerne gehabt und ich bin der Meinung, das hätte auch auf den alten Displays noch irgendwie okay funktioniert. Die neuen Watchfaces, die jetzt mit dem WatchOS 5 Update gekommen sind, sind im Wesentlichen diese ganzen mit diesen Flüssigmetall, Feuer und Wasser. Die sehen auch auf der neuen Watch besser aus, weil auf der neuen Watch gehen sie bis in die Ecken von dem abgerundeten Display. Auf den alten Watches ist dieser Feuer-Wasser-Liquid-Metal-Effekt auf den Kreis des Ziffernblatts beschränkt und geht nicht bis in die Ecken des Displays. Was ehrlich gesagt beschissen aussieht. Ich habe das ein paar Tage benutzt, um mal zu gucken, ob mich das flasht. Und jedes Mal, wenn ich das angeguckt habe und diese Animation gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, du siehst kacke aus auf der Uhr. Ich möchte dich nicht. und bin wieder zu meinen alten Watchfaces zurückgegangen. Ich werde die jetzt aussitzen, weil eins der beworbenen und dann eben auch zu bezahlenden neuen Features für mich jetzt ist zum A das große Display. Okay, das sehe ich ein, das kostet Geld, das wäre ein Upgrade-Grund. Das Metall wäre ein zweiter Upgrade-Grund, aber das EKG wäre auch ein Upgrade-Grund für mich, einfach um zu sagen, das ist ein richtig cooles neues Feature, das ist ein First in der Wearables-World, so dass eine Armbanduhr auch ein richtiges EKG schreiben kann. Ich persönlich habe jetzt hoffentlich kein Herzproblem, von dem ich nichts weiß, aber ich würde dieses Feature haben wollen. Allerdings gibt es es im Moment nur US-only, weil diese Zulassung
noch nicht als...
Ja, genau, noch nicht mal. Also es kommt erst demnächst noch. Und Europe und Germany sind noch irgendwie in den Sternen und es kann halt noch dauern.
Vor allen Dingen, weil es dann wohl auch eine medizinische Zulassung benötigt. Und das ist halt... Ja, also...
Richtig, das brauchst du in den
USA ja auch. Die kämpfen noch darum, dass sie Apple Pay durchkriegen hier. Also...
Genau. Also, wie auch immer, dieses Feature ist nicht dabei, aber du bezahlst natürlich die Hardware in dem Sinne mit. Und irgendwie finde ich das ein komisches Gefühl, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier was gekauft und am anderen Ende der Erde haben die für denselben Preis mehr Features und ich habe die hier nicht, weil, keine Ahnung. Und habe aber den gleichen Preis bezahlt und vielleicht kriege ich das demnächst, aber wer weiß. Und dann hängt irgendein Zulassungsvorgang irgendwo fest, weil irgendeine Behörde der Meinung ist, nee, verstehen wir nicht und wollen wir nochmal erklärt haben.
Den neuen Scheiß.
Genau. Und da denke ich mir jetzt, nee, sortiert das mal aus, ja. Sortiert das mal aus, kriegt das mal hin, ich kaufe dann die Series 5. Und ich glaube, dass ich das jetzt aussitze. Wenn ich allerdings eine ältere Uhr hätte.
Oder keine. Hier, da ist jemand auf der anderen Seite der Leitung.
Wie jetzt zum Beispiel ein gewisser Herr Giesbert, der mir kürzlich erzählt hat, dass er mit seinen klassischen Uhren und seiner Garmin-Uhr für Sport vollkommen gut bedient ist.
Ist auch so. Das ist ein ganz anderer emotionaler Moment.
Okay, verstehe. Ich gebe ja zu, sowas verstehe ich ja durchaus auch.
Gerade du.
Ja, genau, natürlich. Dann sehe die Welt anders aus. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine Series 0 oder 1 hätte, die mittlerweile schon so ein bisschen langsam wird, oder ich gar keine Apple Watch hätte, und in der Situation war ich ja vor ungefähr einem Jahr ziemlich genau noch, dann könnte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr an mich halten.
Was ist denn für dich im täglichen Benutzen so das Feature, wo du sagst, so, da habe ich vorher nicht dran gedacht, okay, dass ich irgendwie, keine Ahnung, meine iMessages und WhatsApps angeklopft kriege und auf die Uhr gucken kann und sehen kann, okay, keine Ahnung, der Robert hat mir geschrieben, wo wir da am Podcasten, was weiß ich. Das ist schon ganz cool, und auch Ringe zumachen, weiß ich nicht, ob das für mich funktioniert. Mit der Garmin hat es nicht richtig funktioniert, aber die rafft halt auch nicht so ganz, was ich so gerade tue und ob ich, also die erinnere mich ja während des Tanztrainings, ich möge mich jetzt mal bewegen, wo ich mir denke, so, du blödes Ding, ich habe einen Puls von über 130, ich bewege mich halt. Was ist es?
Also die Fitnessfunktionen sind schon Punkt 1, also diese Ringe zumachen, das ist schon jeden Tag so ein Ding. Heute habe ich es übrigens nicht geschafft. War ein ziemliches Desaster.
Wir sind schon im Morgen.
Ja, ich weiß, aber gestern sozusagen, habe ich es nicht gepackt. Der rote ist zu, der blaue auch, aber der grüne nicht.
Was können die?
Rot ist Kalorienverbrauch, also sprich Bewegung jeglicher Art. Puls hochkriegen und Bewegung. Grün ist Sport. Das heißt also, da zählt jetzt leichte Bewegung, die durchaus für den roten Ring zählen würde. Zählt für den Grünen nicht. Der Grüne möchte, dass du deine Bewegung auch mal mit etwas sportlicherem Tun verbringst.
Okay.
Und zählt nicht in Kalorien, sondern in Minuten. Und möchte, dass du 30 Minuten pro Tag zusammenbekommst, wo du dich ein bisschen mehr anstrengst.
Also wenn ich da irgendwie 3 Treppen hochgesprintet bin, dann habe ich da meine 2 Minuten wieder.
Dann hast du 1 oder 2 Minuten, genau.
Okay.
Und das heißt, er möchte, dass du 30 Minuten sowas Ähnliches wie Sport machst. Da reicht auch ein Forscher-Spaziergang, also die Art, wie ich mich so, wenn ich alleine laufe, durch die Gegend bewege, zählt immer als Sport, weil ich offensichtlich recht schnell laufe. Ein loses durch die Wohnung schlurfen reicht nicht, um da Minuten zusammenzubekommen.
Von der Couch ins Bad und neben die Dusche.
Ja, nee, aber von der Couch ins Bad neben die Dusche bringt dir unter Umständen 3 Kalorien oder so.
Also roter Kreis.
Aber roter Kreis, aber es bringt dir halt 0 Minuten für den grünen Kreis. Für den grünen Kreis musst du durchaus mal aus dem Haus gehen und irgendwas tun. Okay. Und das ist so klassisch, so ein zu Hause vertrödelter Sonntag, wenn es schüttelt, so wie heute, da bewegt sich der grüne Ring nicht nennenswert und das ist dann genau das Problem. Und der blaue Ring ist
dann mal so.
Ist dann mal so, genau. Der blaue Ring ist aufstehen. Der blaue Ring möchte, dass du an wenigstens 12 der 24 Stunden, die ein Tag hat, innerhalb dieser einen Zeitstunde mal wenigstens 1 Minute rumgelaufen bist.
Okay.
Also er möchte, dass du von den, sagen wir mal, wenn man davon ausgeht, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden frei haben, 8 Stunden schlafen, Pi mal Daumen, dass du halt in den 16 Stunden, die du wach bist von diesen 24 Stunden, dass du 12 von diesen 16 nicht komplett sitzend verbringst. Das ist die Idee dahinter. Und dazu musst du innerhalb dieser von Minute 0 bis Minute 60 innerhalb einer Zeitstunde wenigstens einmal 1 Minute lang rumgelaufen sein. Dann gilt diese Stunde als geschafft. Dann kriegst du da einen Haken dran. Mhm. Und wenn du 12 Stück geschafft hast, dann ist der blaue Ring voll. Und dann gilt das als geschlossen.
Das stelle ich mir am einfachsten vor.
Ja, ist in der Regel auch am einfachsten. Also wenn du in der Firma irgendwie, weiß ich nicht, einen Stehschreibtisch hast oder einfach regelmäßig mal zur Kaffeemaschine schlenderst oder sonst wie mal zu einem Kollegen rüber.
Ups.
Du wirfst mit Flaschen.
Mir ist gerade eine Wasserflasche runtergefallen.
Ja, dann ist das recht einfach zu schaffen. Aber an einem Tag, wo du Fieber hast und den ganzen Tag im Bett liegst, kriegst du ihn auch nicht zu. Also
ja, gut, das, aber du bist krank. Also
pff. Ja, klar, aber das passiert halt. Da reißt dann so eine Serie und sowas. Ja, was sonst noch? Tatsächlich
Notifications. Erinnert die dich dran? So hier jetzt mal aufstehen und so?
Ja, macht sie.
Hat du früher gemacht oder
macht die immer noch? Kannst du abschalten, aber macht sie immer noch, wenn du es nicht abschaltest. Und zwar immer um 50. Also wenn du quasi um 12 Uhr mittags beginnt die 12-Uhr-Stunde sozusagen. Und wenn du bis 12.50 Uhr es noch nicht geschafft hast, deine 1 Minute zusammenzubringen, dann tickert sie dich um 12.50 Uhr an und sagt, übrigens mal aufstehen jetzt.
Okay, macht die allerdings mit dem Atmen?
Das kann man auch, ja, das ist so ein, das ist wieder ein anderes Thema, das zählt nicht zu den Ringen. Das ist so ein Wellness-Ding, dass sie sagt, du könntest mal ein paar Mal am Tag so Atemübungen, sag ich mal, machen, so etwas bewussteres Atmen, 1 Minute lang dich auf deinen Atem konzentrieren. Dafür gibt es eine eigene App auf der Uhr und da erinnert sie dich auch gelegentlich dran, dass du das mal tun sollst. Da habe ich noch nicht wirklich erkannt, was da für ein Rhythmus dahinter steckt, vielleicht habe ich nicht darauf geachtet. Gelegentlich tickert sie dich mal an und sagt, hier, das wäre doch jetzt mal cool, wenn du jetzt mal diese Atemübung machen würdest. Kann man auch abschalten, wenn dann das nervt. Hin und wieder mache ich sie mal, meistens drücke ich es weg. Das ist mir relativ egal. Die Ringe sind so ein Ding, da versuche ich immer zuzukriegen.
Okay. Das heißt, du gehst dann um 11 Uhr abends auch nochmal um Block?
Nee, das nicht. So krass ist es nicht. Wenn mir nur 1 Minute fehlt, sagen wir mal 1 Minute von den 30 grünen Minuten für den Sport oder so, dann kann es durchaus sein, dass ich zu meiner Freundin sage, du, ich gehe mal gerade ins Esszimmer, ich mache ein paar Kniebeuge und dann irgendwie da so ein Workout starte und irgendwie nochmal schnell Kniebeuge oder Klimmzüge oder irgendwas mache. Um diese Exercise Minutes zusammen zu bekommen. Aber wenn mir da 20 Minuten fehlen um 23 Uhr, dann werde ich nicht mehr aus dem Haus gehen. Also so verrückt bin ich dann doch nicht. Meistens gibt es auch echt einen Grund, wenn mir um 23 Uhr noch 20 Minuten fehlen, dann bin ich entweder krank oder mir ging es sonst wenig gut. Ich habe harte Kopfschmerzen gehabt den ganzen Tag oder so. Ja. Das passiert mir an einem normalen Tag, wo ich gesund bin und es mir gut geht, passiert mir das nicht. Da ging es zu am Ende des Tages.
Also du kriegst eigentlich immer alle zu, oder?
Ja, also der blaue und der grüne, die haben feste Ziele, 30 Minuten etwas forschere Bewegung und 12 Stunden stehen. Der rote Ring, den kannst du dir selbst einstellen, wie viel Kalorien du gerne verbrauchen möchtest. Meiner steht auf 450 Kalorien, ich habe Kollegen, bei denen steht er auf 1000. Die berichten dann aber auch, dass sie den nur super selten zukriegen. Ja, ich habe aber auch Freunde in meiner Liste, die haben den auf 300 oder Leute aus deiner Familie, die haben den auf 270.
Ich weiß genau, wen du meinst.
Ich würde keinen Namen nennen. Da ist es natürlich möglicherweise einfach, den zuzukriegen. Also das muss jeder selber wissen. Wenn er da einfach lieber jeden Tag den Erfolg hat, stellt man das vielleicht etwas niedriger und ist dadurch motiviert, weil man es jeden Tag schafft. Andere stellen den höher und für die bedeutet halt, den Ring zumachen dann halt viel, viel mehr als für jemanden, der den jeden Tag zumacht. Du kriegst auch Belohnung, wenn du ihn doppelt drehst quasi. Mhm. Das schaffst du halt.
Achso, der läuft dann weiter.
Der läuft dann weiter, klar. Du kriegst dann jeden Tag angezeigt 130%, 150%.
Und es läuft auch alles in die Health App.
Es läuft alles in die Health App, natürlich. Und ja, das ist schon Motivation. Also natürlich zählt die auch Schritte und all diesen ganzen, die zählt auch über das Barometer gestiegene Treppen, also das, wie sagt man, Etagen. Das macht das Handy auch, genau. Und das zeigt das alles gemeinsam an und diese Werte fließen natürlich auch ein. Also wenn das Ding versucht zu ermitteln, wie viel Exercise du heute gemacht hast, dann fließt dann natürlich ein, wie viele Stockwerke du hochgestiegen bist. Weil das ist eine der Kriterien, woran sie merkt, ob du dich gerade anstrengst.
Was ist noch, was zeichnet es noch aus?
Notifications ist tatsächlich so ein Thema und für mich den Überblick über meinen Kalender. Also, dass Notifications auf die Uhr kommen, hat sowas Beiläufiges. Man muss nicht dauernd sein Handy aus der Hosentasche holen, um zu gucken, was das jetzt für eine Vibration war. Es ist viel unauffälliger, kurz auf die Uhr zu blicken und zu sehen, WhatsApp, alles klar, nur die Cocktailgruppe ist wurscht. Das kommt sowieso
90%.
Genau, es kommt sowieso noch. Nee, ehrlich gesagt habe ich die teilweise auf Mute, aber du kriegst eine Notification und siehst, welche Gruppe das ist, die dich da gerade voll labert und liest die ersten zwei oder liest nur von wem das ist und liest die ersten zwei Wörter und weiß dann schon, das ist Teil dieser Konversation, das ist jetzt nicht zeitkritisch, da kann ich irgendwann später antworten. Und
oder Sonntagabend oder sonntags 16 Uhr, Robert schreibt in die Sneakpot-Gruppe, er wird wahrscheinlich einen Termin für heute Abend ausmachen.
So. Genau, sowas. Und dann, das liest du so recht beiläufig auf der Uhr mit und das Schöne ist halt, dass du dabei die Hände frei hast. Du musst nicht eine Hand in die Hosentasche rausholen, entsperren, reingucken, Face ID und dann irgendwie diese Notification anklicken oder zumindest dann da lesen und dann das Handy wieder wegstecken, sondern das ist so einmal kurz Arm drehen, alles klar, habe ich zur Kenntnis genommen, ist nicht wichtig, weiter. Und das macht eine Menge aus. Auch dieses angetippt werden, dieses absolut unmerkliche angetippt werden am Arm, was die anderen Leute nicht mitkriegen, ist total angenehm.
Kann ich darauf reagieren eigentlich?
Ja, kannst du.
Also wenn ich, weiß ich nicht, deine Todoist-App oder, du benutzt Todoist noch, oder?
Ja, klar.
Sagt, du mögest bitte jetzt, weiß ich nicht, heute noch Sport machen und du sagst, jo, hab ich gemacht, fertig.
Ja, kannst du das machen? Ja, klar, du kannst dieselben Dinge, die du mit einer Notification auf dem Handy direkt auf dem Notification Center machen kannst, kannst du auf jeden Fall auch auf der Uhr mit der Notification machen. Also Todoist bietet dann, glaube ich, zwei Buttons an, nämlich Completed oder Snooze. Oder Dismiss, einfach die Notification wegmachen.
Ja.
Und Completed ist ja schon mal das, was du in dem Augenblick machen wollen würdest, nämlich abhaken, fertig. Allerdings gibt es zum Beispiel für Nachrichten auf der Uhr auch so ein extra Ding nochmal. Da gibt es so 5, 6, 8 vorgefertigte Antworten. Da ist sowas wie,
nur mit iMessage oder mit allen?
Das funktioniert mit allen.
Okay.
Da gibt es sowas wie okay oder no problemo, later, keine Ahnung, ich glaube, manche kann man auch definieren, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber er hat so ein vorgefertigtes Set von Antworten. Oder du hast den Emoji-Button, um ein Emoji zurückzuschicken, was erstaunlich nützlich ist manchmal. Bei vielen Sachen ist es einfach nur
reicht. Deswegen hast du vorhin auf die Nachricht von Christoph mit einem Emoji geantwortet.
Nee, das war tatsächlich übers Handy gemacht. Aber wenn ich sonst mal irgendwie mit einem Daumen hoch antworte einfach nur oder so, dann kann es gut sein, dass es von der Uhr aus war. Das Gleiche geht für Tweets zum Beispiel. Du kriegst einen Tweet und dann kommt die Tweetbot-Notification. Und da könntest jetzt auf Reply drücken und könntest einfach irgendwas zurückschicken. Er bietet dir dann eben einmal die Emoji-Liste an und zum anderen könntest du so eine Art Scribble, also du kannst da so jeden Buchstaben einzeln auf die Uhr malen. Okay. Und dann erkennt er den, was du da gescribbelt hast und dann verwandelt er sich in ein gedruckten Buchstaben und springt so nach oben und dann malst du den nächsten Buchstaben und dann wird der erkannt, springt auch nach oben. Wenn er falsch war, drückst du Backspace und malst ihn nochmal und damit kannst du antworten. Natürlich schreibst du damit jetzt keine Romane, das wäre völliger Blödsinn, da holst du dein Telefon aus der Hosentasche. Aber wenn du nur ein O und ein K machen willst oder ein N und ein E oder sowas in der Art, ja, oder
ja, eben. Oder so zwei Wörter, erklär nochmal oder
genau, geh
weg oder sehr richtig. Lustig oder sowas.
Dann kannst, und du hast das Handy jetzt wirklich irgendwie in einem anderen Raum oder du stehst in der Firma in der Küche und dein Telefon liegt 6 Räume weiter an deinem Büroschreibtisch, weil du es nicht mitgenommen hast und du kriegst irgendeine SMS und du weißt genau, du willst nur zurückschreiben, nö, dann drückst du auf diese Scribble-Funktion und machst dann N und ein Ö rein und drückst auf Senden und dann ist das Ding weg und du kannst weiter in der Küche sein und musst nicht irgendwie ans andere Ende des Büros laufen, um da dein Handy zu holen und 2 Buchstaben einzutippen.
Okay. Ja. Wie weit ist die Funkverbindung? Ist es Bluetooth oder?
Es ist dreigeteilt. Also wenn du die Uhr mit LTE hast und hast da eine SIM-Karte drin, dann hast du 3 Funkoptionen, nämlich einmal Bluetooth. Das macht die Uhr immer dann, wenn sie in, sagen wir mal, 5 bis 10 Meter Umkreis, also wenn man Bluetooth-Kopfhörer hat, dann kann man das ungefähr einschätzen.
Ja, genau. Weiß
man
ja, also so
laufen kann.
Okay.
Genau. Wenn sie sich dann weiter entfernt, dann versucht sie als erstes mal, ob sie WLANs findet, die sie kennt. Und sie kennt automatisch alle WLANs, die dein iPhone kennt.
Auch die GPS oder nur die LTE?
Das macht die GPS-Uhr auch. Okay. Also die versucht sich dann in WLANs einzubuchen, was speziell jetzt bei mir zum Beispiel in der Firma dann das nächste ist, was sie tut.
Ja, oder bei uns zu Hause.
Oder bei euch zu Hause, genau. Also
weißt du, Handy liegt in der Bar und ich bin im Arbeitszimmer.
Richtig jetzt. Oder bei mir halt in der Firma, ich bin, lass mein Handy am Schreibtisch liegen, auf dem Ladepad und gehe dann in die Küche. Das sind so 20 Meter, vielleicht ja 18, 20 Meter sowas. Und da liegen einige Wände und ein paar Brandschutztüren dazwischen. Das heißt, da ist auf jeden Fall Bluetooth-mäßig ist da Essig und dann braucht die Uhr einen Augenblick, aber so nach ein paar Sekunden bucht sie sich ins WLAN ein und findet dann darüber wieder die Verbindung zum Telefon zurück.
Okay,
ich glaube, das wird irgendwie über iCloud gefummelt oder wie auch immer, aber jedenfalls, das verbindet sich wieder und dann ist es, für dich macht es keinen Unterschied. Also du kriegst es auch nicht, also du kriegst es angezeigt in einem, im Control Center, kannst du nachgucken, wie sie gerade verbunden ist. Aber für den praktischen Alltagsbetrieb ist dir das einfach egal, das funktioniert einfach. Und das Dritte, wenn dann kein WLAN mehr verfügbar ist und du hast eben die LTE-Uhr, dann würde sie nach ein paar Sekunden, nachdem sie merkt, ich kriege kein Bluetooth, ich kriege kein WLAN, ich weiß nicht, dann macht sie das LTE-Modem an und dann bucht sie sich da ein. Das braucht ein paar Sekunden, weil sie das hochfahren muss. Das LTE-Modem ist nicht dauerhaft an, wie bei einem iPhone, weil das zu viel Batterie ziehen würde. Das wird dann für diesen Augenblick quasi extra eingeschaltet. Und das merkt man, diesen Umschalter, wenn man das bewusst beobachtet und mal ins Control Center geht in dem Augenblick und das anguckt, dann merkt man, da gehen durchaus mal 5, 6, 8 Sekunden ins Land, bis er das connected hat. Und dann hast du deine LTE-Verbindung und dann ist er auch wieder verbunden.
Okay. Hast du mal über die Uhr telefoniert?
Mache ich dauernd, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja, das ist, am Anfang hätte ich auch gedacht, das ist Blödsinn. Warum will ich über die Uhr telefonieren? Das ist so Dick Tracy Bullshit.
Wo, ja, aber hallo.
Ja, also wo so ein Feature, wo man denkt so, ja, okay, jetzt kann ich in meine Uhr reden, aber hey, warum sollte ich das tun? Im Endeffekt ist es aber so, dass das dauernd vorkommt bei mir. Und zwar immer meistens für denselben Effekt, gar nicht so sehr jetzt, um ein ganzes Telefonat über die Uhr zu führen. Aber ich weiß ganz genau, wenn mein Telefon klingelt, dann klingelt es irgendwie 10 Sekunden lang und dann nimmt die Mailbox ab. Mhm. Und diese 10 Sekunden habe ich Zeit, um dran zu gehen. Und wie oft ist es genau der Fall, ich stehe irgendwo zig Meter von meinem Handy weg, in der Firmenküche, im Büro, sonst wo, irgendwie abseits von meinem Telefon oder hier zu Hause. Mein Telefon an einem Wochenende liegt irgendwo in der Wohnung rum, sei es am Ladegerät oder auf
dem Esstisch. Im besten Fall im Ladegerät, im schlechtesten Fall hat seine Tochter aufgeräumt.
Genau. Und es ist irgendwo und dann klingelt mein Telefon und ich sitze am Esstisch und habe die Füße unterm Tisch und habe sie verschränkt oder habe sie irgendwie hochgelegt oder sonst irgendwas und alleine aufstehen dauert schon mal die ersten 4 Sekunden von den 10, die ich zur Verfügung habe, mein Handy zu finden. Und zum einen vibriert das die Armbanduhr als erstes, also das ist einfach als erstes wahrnehmbar.
Das ist bei der Garmin aber auch so.
Genau.
Die reagiert, bevor der Rest reagiert.
Genau, und die, also die fängt an, mir auf den Arm zu pochen, dann gucke ich natürlich sofort instinktiv drauf, dann steht da, okay, mein Bruder ruft an. Und jetzt habe ich die Wahl. Entweder habe ich vielleicht zufällig die Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren, dann ist der Annehmen-Knopf auf der Uhr schon so ein Bluetooth-Knopf quasi, wo du drauf drückst und du weißt genau, okay, du drückst jetzt drauf, aber du nimmst es nicht an der Uhr an, sondern er wird es sofort auf die Bluetooth-Kopfhörer weitergeben und die Uhr ist quasi nur der Knopf, um es anzunehmen. Dann drückst du da drauf und hast es auf den Bluetooth-Kopfhörern wunderbar, Thema erledigt, kannst du direkt weiter telefonieren. Aber wenn du die gerade nicht in den Ohren hast, dann ist es halt so, dass ich tatsächlich an der Uhr dran gehe und in der Regel zu den Leuten sage, bleib mal kurz dran, ich muss mein Handy suchen. Das führt in der Regel dazu, dass die Leute verwirrt sind, weil sie denken, du bist doch gerade dran gegangen, wieso musst du dein Handy suchen? Aber es, ich erkläre es dann meistens oder halt die Leute, denen das öfter passiert ist, die kennen das Spielchen schon. Dann sage ich, bleib mal kurz dran, ich muss mein Handy suchen und dann sagen die, ja, ach so, ja, okay. Und das höre ich dann halt aus der Uhr, während ich dann schon in der Wohnung rumlaufe und so in die Richtung wandere, wo ich glaube, dass ich mein Handy zuletzt gedroppt habe. Und dann finde ich es irgendwann und dann übernehme ich das Telefonat auf dem Handy und telefoniere dann da weiter.
Das geht auch ohne Probleme.
Absolut ohne Probleme. Das schaltet einfach smooth um. Das ist überhaupt kein Thema. Und dadurch sind mir sehr viel weniger Telefonate, die mir so auf die Mailbox entgleiten, weil ich das Telefon nicht rechtzeitig finde. Klar, ich könnte meine Mailbox ausschalten oder irgendwie, vielleicht kann man das verlängern, weiß ich nicht, bei manchen Carriern geht das vielleicht, bei manchen nicht.
Ja,
funktioniert dann einfach sehr viel angenehmer einfach. Und im Auto habe ich es manchmal so, dass ich das als Freisprecheinrichtung benutze. Weil dann kannst du dir das so am Lenkrad, tust du den Arm dann oben ans Lenkrad, dann ist der Abstand zwischen dem Mund und zum Hören ist so ganz okay. Kommt aufs Auto an, wenn ich das im Bulli mache, dann kannst du es vergessen, da hörst du nichts, weil der ist einfach zu laut.
Du musst dir direkt ans Ohr tackern.
Genau, in einem modernen Auto geht das ganz gut.
Okay. Hast du irgendwelche Apps installiert?
Ja, ich benutze sie als Sleep Tracker mit der App Autosleep. Das ist ganz nett, weil die
Kann das die iOS WatchOS 5 nicht mittlerweile selber?
Ich glaube nicht. Also jetzt mit WatchOS 5 habe ich es noch nicht wirklich ergründet, ob es da irgendwas Neues gibt. Mit 4 konnte es das nicht.
Ich habe das Gefühl, mein Handy trackt sogar meinen Schlaf. Ohne App.
Ja, es trackt den Schlaf im Sinne von durch diese Sleep-Funktion in der Timer-App guckt es sich an, wann du ins Bett gehst und wann es dich weckt, weiß es, wann es wieder aufhört mit Schlafen. Aber wirklich sowas wie Schlafphasen, wie gut hast du geschlafen, wie unruhig hast du geschlafen, wie oft bist du aufgewacht. Das habe ich früher mit meinem Armband, mit diesem Xiaomi Mi Fit Armband getrackt. Seit ich die Apple Watch habe, trage ich das natürlich nicht mehr. Die App Autosleep macht sowas Ähnliches.
Okay.
Also die nimmt wirklich regelmäßige Pulsmessungen und natürlich über den Erschütterungssensor. Und der Name Auto in diesem Wort Autosleep sagt eben, dass man da nichts klicken muss. Das ist ganz angenehm. Also du musst nicht dieser App sagen, übrigens, ich gehe jetzt schlafen, sondern sie detektet das automatisch und findet einfach über die Bewegung raus, okay, das ist die Uhrzeit, wo er das letzte Mal sein Handy entsperrt hat. Das ist das die Uhrzeit, wo die Uhr angefangen hat, sich so gut wie nicht mehr zu bewegen. Und danach hat er auch sein Handy nicht mehr entsperrt. Und das Handy hat sich auch nicht mehr bewegt. Also gehen wir mal davon aus, jetzt bewegt er sich auch nicht mehr, weil die Uhr bewegt sich nicht, das Handy bewegt sich nicht, das Handy wird nicht benutzt, die Uhr wird nicht benutzt. Das sind dann doch relativ eindeutige Momente, wenn das dann noch mit so einer Uhrzeit wie 22.30 Uhr bis 0 Uhr oder 1 Uhr oder sowas zusammenfällt, dann ist das
heute wohl dann 1.30 Uhr.
Genau. Dann ist das so der Moment, wo du ins Bett gegangen bist. Und morgens dann, okay, die Uhr fängt an, sich zu bewegen. Kurz danach fängt das Handy an, sich zu bewegen. Dann wird das Handy das erste Mal entsperrt. Und das ist ja der Moment, wo du wieder aufgestanden bist. Und alles, was dazwischen ist, wird da als Schlaf betrachtet. Natürlich gibt es da mal so Phasen, du bist nachts aufs Klo gegangen, dann hat sich die Uhr bewegt, aber das Handy ist am Nachttisch liegen geblieben. Und die Software ist recht intelligent, diese Datenpunkte so mit so einer Heuristik zu bewerfen, aus der ziemlich gute Informationen rausfallen. Und dann eben darüber Sleep Tracking zu machen und das dann auch in die Health App zu pumpen, funktioniert ziemlich gut für mich. Ansonsten, meine Einkaufslisten-App, Our Groceries, benutze ich auf der Uhr. Fantastisch.
Okay.
habe ich bisher auf dem Handy immer benutzt vorher. Kam jetzt vor ein paar Wochen, noch kurz vor unserem Urlaub, kam das Update, dass es jetzt endlich eine Watch-Integration davon gibt. Ist schön, weil auf dem Handy ist es so, du läufst durch den Supermarkt und hast eine Hand am Einkaufswagen und die andere Hand, damit holst du das Handy aus der Hosentasche, entsperrst
es, steckst wieder weg,
machst die App auf, guckst drei Sachen, klickst die ab, steckst wieder weg, nimmst mit der Hand, weil du Rechtshänder bist, Sachen aus dem Regal, dann holst du es wieder aus der Hosentasche und so weiter und so weiter. Und das funktioniert mit der Armbanduhr sehr viel besser, weil du brauchst nichts, um die zu halten. Also die ist ja, einfach klar. An deinem Arm fest. Die
ist halt schon festgebunden.
Genau, und das ist einfach sehr angenehm beim Einkaufen, um die Einkaufsliste abzuklicken. Und wenn die dann noch gesynkt ist mit deiner Freundin, die irgendwie 15 Meter weiter vorne durch denselben Laden läuft und die anderen Sachen einsammelt, dann, das ist sehr schick einfach.
Hat die auch eine Apple Watch?
Die hat auch eine Apple Watch und da
schickt ihr euch auch so Herzdinger-Töne?
Habe ich ihr neulich zum ersten Mal geschickt, war sie komplett verwirrt. machen wir eigentlich nicht, nee.
Aber okay, ja.
Könnte man machen, habe ich jetzt, wie gesagt, auch einmal habe ich ihr geschickt, in der U-Bahn saß sie direkt neben mir, da hat sie das plötzlich bekommen, was ich ihr geschickt habe von 10 Sekunden vorher und dann guckt sie ja so drauf, was ist denn das? Und ich so, das ist mein Herzschlag. Aha. Ich so, ja, das war der Herzschlag, der echte Live-Herzschlag von vor 10 Sekunden. Aha, was bringt das? Ich sehe, das soll so eine Verbundenheit zwischen uns so. Aha, naja.
Geh also, weg.
Also, in Ruhe. Okay, so nicht, also es kommt nicht so an, wie Apple sich das gedacht hat.
Okay.
Vielleicht muss man
da. Ja, es kommt dann, glaube ich, auch immer auf die Person drauf an, mit denen das macht.
Willst du sagen, dass meine Freundin unromantisch ist?
Nee.
Hast du sie gerade fett genannt, ja?
Was?
Ich wollte es einfach nur sinnlos eskalieren.
Ach, ja.
Ja, nee, also muss man sehen, ob das was bringt. Was noch? Apps-mäßig sonst? Ach, 1Password. Ganz fantastisch. Wenn du immer so jemand bist, der die PIN von deiner Kreditkarte vergisst oder die sonst irgendwelche Dinge, die Passwörter, die du dauernd brauchst, aber dir nie merken kannst, dann kannst du 1Password für dein Handy auf deinem Handy und dann auf deiner Uhr installieren. Und da kann man dann für einzelne Passwörter, also er tut dir nicht alle 380 Passwörter auf die Uhr, also kannst du auch machen, aber du kannst es einzeln pro Passwort entscheiden, ob das auf der Uhr angezeigt werden soll oder nicht.
Okay.
Und ich habe das dann halt so für so Sachen wie diese eine Karte in meinem Portemonnaie, die ich fast nie benutze. Und für das eine Mal, wo ich die PIN von dieser Karte brauche, wenn ich sie dann doch mal benutze, ist es jedes Mal so, dass ich denke, oh, wie war diese PIN von dieser Karte? Und da ist es dann halt so auf der Armbanduhr sehr schnell gemacht. 1Password fängt passenderweise mit einer 1 an, ist deshalb in der App-Liste von der Apple Watch immer ganz oben. Und schnell aufgemacht.
Ja, diese Cloud? Die hat noch so eine Wolke.
Ja, die Wolke kann man seit WatchOS, oh Gott, 2 oder 3, kann man die Wolke umstellen, dass sie eine Liste ist. Und das habe ich relativ schnell gemacht und die Wolke nie wieder verwendet. Und die Liste ist für mich sehr viel praktischer, weil die ist alphabetisch sortiert. Da weißt du ungefähr, wo du hin musst, wenn du eine App suchst. Mhm. Klar, um die Workouts-App zu starten, musst du fast nach ganz unten. Die Workouts-App startet man recht oft, also schiebst du dir die in deinen Dock unter den zu den Favorites, damit du die schneller erreichst, weil das ist sonst sehr nervig, da immer runter zu scrollen. Aber so für alles andere, was man so hin und wieder mal braucht, ist es einfach gut, weil du über den Anfangsbuchstaben recht schnell so ein Gefühl hast, wie weit du ungefähr rollen musst, bis du sie hast, die App. Und ja. 1Password, wie gesagt, toll. Jetzt muss ich gerade mal klicken, was habe ich denn noch so? Overcast hat jetzt endlich eine Watch-Integration.
Endlich, gell?
Die ist, also sie hatten ja schon mal eine, die hat Marco dann wieder rausgenommen, weil die irgendwie fehlerhaft war und sehr viel Unmut erzeugt hat. Und vor allem hatte Apple in den APIs blockiert, dass eine Apple Watch App die Lautstärke verstellen kann. Und wenn man diese AirPod-Kopfhörer hat, dann ist die Apple Watch der primäre Lautstärkeregler dafür, weil die Apple-Kopfhörer das selber nicht können und du sonst immer dein Handy holen müsstest, um die Lautstärke zu regeln. Das machst du dann eigentlich nur noch über die Watch, weil da geht es total smooth und total angenehm. Allerdings eben nicht, wenn du diese alte Apple Watch-Komplikation von Overcast benutzt hast, weil die das nicht konnte, weil sie es nicht durfte, weil es keine API dafür gibt. Da konnte Marco nichts dafür. Und deshalb hat er sie dann auch immer wieder weggenommen und beziehungsweise ich habe sie auch deinstalliert gehabt bei mir, weil ich dann lieber wieder die Standard Now Playing Standard Controls von der Apple Watch haben wollte, für egal, da spielt irgendein Audio, dann kommt immer diese Standard Controls hoch. Die haben nämlich den Lautstärkeregler dabei und deshalb waren die eigentlich immer vorzuziehen. Jetzt mit WatchOS 5 hat sich das geändert. Jetzt dürfen Drittanbieter den Lautstärkeregler einblenden und auch aktiv schalten. Das heißt, er hat auch wieder eine Watch-Komplikation, nicht eine Komplikation, sondern auch eine App gemacht. Die kann jetzt sich immer in den Vordergrund legen, sobald auf dem Handy Overcast läuft. Und dann hast du da Podcast, du hast diesen typischen 30 Sekunden Vor- und Zurückknopf, du hast einen Lautstärkeregler und du kannst in deine Playlist reingehen und kannst die nächste Episode auswählen und all diese Dinge, was so eben dieser Playing Screen von Overcast so kann, hast du jetzt auch auf der Uhr. Sehr, sehr geil. Was du auch hast, ist, du kannst die Bluetooth-Kopfhörer direkt an die Uhr andongeln und kannst das Handy einfach komplett daheim lassen und kannst jetzt...
Ja, irgendwie die nächsten 10 Folgen kann er darauf kopieren irgendwie, ja?
Genau, das macht er automatisch. Er kopiert immer die nächsten 10 Folgen auf die Uhr. Wenn du das aktivierst, da gibt es einen Schalter für in der App. Wenn du das nicht möchtest, machst du es aus. Aber wenn du es anmachst, dann kopiert er die nächsten 10 Folgen von deiner Standard-Playlist auf die Uhr und hat die demzufolge immer verfügbar. Und sobald eine Folge auf dem Telefon gelöscht wird, fängt automatisch der Transfer der nächsten Folge, also der nächsten 10. neuen Folge hinten sozusagen an auf die Uhr. Und die werden umkodiert. Also er geht wirklich hin und rechnet den Smart Speed, den du eingestellt hast für diesen Podcast, rechnet er einfach hart in das Audio rein und komprimiert die auch nochmal, wahrscheinlich in einem speziellen Format, ich nehme an in MPA oder sowas, rechnet die nochmal um und transferiert die dann in einer etwas niedrigeren Qualität auf die Uhr, um da irgendwie Transferzeit und Speicherplatz zu sparen. Das heißt, du hast wenn du von der Uhr direkt auf Bluetooth-Kopfhörer hörst, hast du nicht mehr die Wahl, den Smart Speed und die Geschwindigkeit zu verstellen, sondern da nimmt er die Default-Settings, die du für diesen Podcast vorgegeben hast und rechnet die einfach hart
in das Pfeil rein.
Ist schön gemacht, ja. Funktioniert für mich noch nicht so 100% fehlerfrei. Ich gehe fest davon aus, da kommen jetzt noch ein, zwei Updates, die das noch ein bisschen stabiler machen werden. Weil manchmal hat man das Gefühl, er hat jetzt schon zum 7. Mal versucht, diese eine Episode zu transferieren und hat die immer wieder von vorne angefangen zu transferieren und bricht das immer wieder ab und dann schafft das irgendwann mal und dann denkst du, er hat sie zu 100% und dann fängt er plötzlich wieder bei 0 an. Obwohl er die schon als fertig transferiert angezeigt hatte, tut das dann nochmal und man weiß nicht warum. Also da sind noch ein paar Bugs drin, aber ist halt noch recht frisch, ist jetzt gerade 2 Wochen alt, also geben wir der Sache noch ein bisschen, dann fusselt sich das aus, denke ich mal.
Okay, naja. Also ich sehe schon, alles in allem durchaus reizvoll und wahrscheinlich auch sowas, wenn man es da mal hat, so, ja, klar, warum habe ich mir das nicht schon viel früher gekauft?
Ja, und auch so für Siri.
Oder ging dir das so? Als du so hattest, dann so, oh, verdammt.
Ja, also so nach und nach habe ich immer mehr Sachen entdeckt. Also man hat am Anfang so ein paar Vorstellungen, was es so machen würde. Manche davon werden wahr, manche nicht. Aber dafür kommen dann völlig andere Einsatzzwecke hinzu. Wie zum Beispiel einfach so ein Siri-Outlet zu haben, in das man immer reinreden kann, das man immer dabei hat. So zu Hause dieses, ich habe keinen HomePod. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach mich in den Raum stelle und sage, ey Siri, mach mal irgendwas. Sondern ich brauche immer irgendwie mein Telefon oder mein Telefon muss wenigstens so auf dem Tisch liegen, dass er mich hören kann. Da darf dann in dem Augenblick nicht auf dem Sofa eine Decke oder ein Kissen draufgefallen sein oder meine Tochter hat ein Buch draufgelegt oder so, dass es mich wieder nicht hört. Und jetzt kann ich einfach, ich habe das Ding am Arm, das ist immer da, es ist immer an derselben Stelle, immer links unten an meinem Arm gibt es ein Ding, wo ich Siri-Befehle reinsprechen kann. Und sei es jetzt nur beim Kochen der Nudelwasser-Timer oder der Tee-Timer oder der Timer, um den French Press Kaffee runterzudrücken, wann er genug gezogen hat und runtergepresst werden kann. Meine Philips Hue-Lampen hier in der Bude irgendwie, mach mal heller, mach mal dunkler. All diese Dinge, die man so jeden Tag in sein Telefon reden könnte, kann man auch genauso gut in die Uhr reden. Und
da muss man auch nicht so laut reden.
Richtig.
Ich finde das Ätzendste, dass ich halt immer gefühlt das Ding so anbrüllen muss. Dass ich sagen muss so, ey, jetzt mach mal hier Timer so und so. Und dann, was? Timer 5 Minuten und 50? Ich kann das nicht. Oh Mann, ich will 55 Minuten. Geh weg. Dann mach halt die Timer-App auf.
Und ja, dann immer noch diese blöden Sprüche, die sie immer noch nebenan macht.
Ich liebe
I love a good countdown. A watched iPhone never boils. Was willst du von mir? Was, ich werde mein iPhone nicht kochen. Was ist für ein blöder Spruch? Was soll das? Ja.
Ja, schade, dass nur so wenige sind. Also das sind 3 oder so.
Ja, genau.
Wenn das halt 100 wären und irgendwie man nach einem Jahr auf einen trifft, den man schon mal kannte, dann wäre es, glaube ich, lustig.
Ja, das könnte sein, ja. Naja, also das sind so die Dinge, die man so an der Uhr zu lieben lernt, so nach und nach. Natürlich, diese Apps ist so ein Punkt, wo du nach einer Weile merkst, okay, ich habe so 3, 4 Apps, die ich oft benutze, die mir auch einen Mehrwert bringen. Und ich habe 20, die irgendwie mit installiert wurden oder 50 mit den ganzen Apps, die auf meinem Telefon sind, von denen man relativ schnell merkt, das ist totaler Bullshit. Also die haben das nur gemacht. Kannst du auch
löschen auf dem, also
ja, ja,
kannst du nicht. Ich habe jetzt, also jetzt Beispiel Overcast, wahrscheinlich ist die sogar richtig gut. Aber wenn ich sagen würde so, boah, nee, Overcast kann ich halt auf dem iPhone, auf der Watch nicht benutzen, dann kann ich sie wieder runterschmeißen.
Ja, kannst du, kein Problem.
Okay.
Gehst du in die Watch-App auf dem Telefon und sagst uninstall, dann ist sie weg.
Okay.
Und das habe ich auch schon gemacht mit reichlich Apps. Also so Sachen wie Instagram zum Beispiel. Ja, okay, dann sehe ich da irgendwelche Fotos auf meiner Uhr. Why would I do that? Also wann ist der Einsatzfall, wo ich dann so denke, hey, dieses kleine Mini-Display ist genau der richtige Weg, um Fotos anzugucken? Nein. Also, what?
Nein, ist Quatsch.
Ist völliger Blödsinn. Ja, nehme ich dieses fantastische OLED-Display von meinem Handy her, wo die Fotos richtig gut aussehen und gucke mir das nicht irgendwie doof an der Uhr an. Und gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele, wo man das Gefühl hat, so, ihr habt doch nur eine Watch-App gemacht, damit ihr irgendwo einen PR-Blogpost machen könnt. Ja. Wo man sich fragt, die armen Entwickler, die das Ding entwickelt haben, da Stunden und Tage reingesetzt haben, um sich diese APIs drauf zu schaffen und das alles irgendwie fertig zu kriegen und halbwegs gepolished zu machen, dass es irgendwie funktioniert. Und dann wird es rausgeschoben und die User probieren das einmal aus und denken sich, was für ein Blödsinn, der Anwendungsfall war von Anfang an Bullshit. Egal wie sehr ihr euch angestrengt habt, dieser Use Case existiert einfach nicht. Und die tun mir dann manchmal so ein bisschen leid, aber okay, dann schmeißen wir das halt wieder runter und ignoriert es. Fertig. Also die paar Apps, die wirklich sinnvoll sind, die macht man relativ schnell aus und die verwendet man dann auch.
Okay. Gut, ich sehe schon, ich muss da nochmal intensiv das den Apple Store hier in der Gegend besuchen und mal gucken, ob die mir so eine verkaufen wollen.
Das machen die sicher. Da haben die sicher Mitleid mit dir. Der Mann sieht so aus, ob der das braucht. Hier,
Johnson, als ich da war, wollte ich mir keine verkaufen.
Dem Rothaarigen mal eine Uhr.
Ja, gut.
Gut.
Ich glaube, jetzt haben wir also 45 Minuten nochmal über Apple Watch geredet und.
Du wolltest das so.
Wir haben gesagt, wir würden es kurz machen.
Ach so, Entschuldigung. Ich habe mich verplaudert. Ich bin schuld. Hate Mail bitte an Apple Watch Junkie at sneakpot.de.
Aber ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt.
Haben wir das?
Ja, wir sind deutlich jenseits der 2 Stunden.
Okay.
Also mein Timer läuft gerade bei 2:40 durch, aber da werden wahrscheinlich noch so 5-6 Minuten durch die Störungen vorhin entfernt werden.
Das könnte passieren.
Aber wir sollten über 2,5 Stunden sein. Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. Nicht mal bei den Ironman-Folgen.
Das sagst du jetzt so und dann stellt sich raus, wenn man die Episodenarchiv runterscrollt, dass da vielleicht noch Dinge gibt, die wir vergessen haben. So wie die A-Team-Folge, die habe ich auch vergessen. Gut, A-Team, das war der Anfang dieser Sendung. Wer sich daran noch erinnern kann, schreibt Kommentare an sneakpot.de. Da gibt's den Artikel zu dieser Sendung und da ist eine Kommentarspalte, die auf eure Beiträge wartet. Ebenso könntet ihr uns theoretisch einen Wiss-Wip bei Sneakpot auf Twitter schicken oder meinetwegen auch bei Facebook, wo ihr seid, wo ihr wollt. Wir danken Instagram. Fürs... Bitte?
Oder auf Instagram. Nee, ach, Instagram funktioniert nicht, gell?
Das Instagram haben wir nicht. Nee. Sollen wir das mal machen? Wollen wir uns mal einen besorgen?
Nee, ich glaube nicht. wir haben ja nichts zu sagen auf Instagram. Irgendwie, wenn wir wieder so eine Sendung vor Publikum machen, dann können wir irgendwie 3 Instagram-Posts machen und dann liegt das wieder brach.
Na gut.
Also es wäre halt sinnvoll, dass uns da jemand quasi was schicken kann.
Das stimmt. Egal.
Aber mich würde es interessieren, wer hat es denn bis hierhin durchgehalten? 2 Stunden 40, also 2:30 wahrscheinlich im Original.
Da musst du jetzt so einen Hashtag ausgeben.
Den die Leute Twitter Paloma haben. Natürlich. Das ist ja immer mein Standard-Hashtag.
Ach so, okay.
@Sneakpot und Paloma schreiben und dann weiß ich, dass ihr es bis hierhin geschafft habt.
Dann machen wir das so. Ihr schreibt Paloma auf Twitter an @Sneakpot und nächste Woche schaltet ihr wieder ein, wenn wir über andere Dinge reden, in einer Sendung, die dann nicht ganz so lang wird, versprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Halb 2 an einem Montagmorgen. Das ist doch echt nicht klug, was wir hier machen.